So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne richtigen Namen. Geht gleich los.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Eddie, komm, wir haben das schon sehr oft dir vorgestellt, aber nichtsdestotrotz machen wir es immer weiter, weil es einfach geil ist. Es geht um corodrogerie.de. Da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen, ne,
Kassi? Ich bin schon wieder am Scrollen, Jochen. Ich bin schon wieder auf corodrogerie.de und denke schon wieder so, alter Schwede, was haben die da für Sachen? Teilweise Sachen, die ich noch nie gesehen habe in der Zusammenstellung oder so. Also einfach so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Produkte in ihrer Urform oder ihrer Urdarreichungsform. Coro will Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel werden, also das Top-Food-Online-Portal. Und das Ziel dabei ist es, die Handelswege zu überspringen, also Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher zu transportieren. Mhm. Weniger Verpackungsmüll, zum Beispiel Großpackungen, faire Preise und, was ich sehr wichtig finde, Transparenz und offene Kommunikation, sodass du immer weißt, was ist in deinem Produkt, wo kommt es her. Deshalb findet man auf corodrogerie.de zu jedem Produkt auch immer einen Beschreibungstext, der alles erklärt, der sagt, wo kommt das her, was ist, aus was besteht es alles und so weiter.
Super, ich bin hier gerade bei Bio-Wachtelbohnen, 2 Kilogramm, mildes Aroma, 21 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm Wachtelbohnen. Kanntest du Wachtelbohnen? Ich kannte sie überhaupt nicht.
Ich habe auch wieder was gefunden, was ich nicht kenne, und zwar G, sagt mir gar nichts. Basis biologische Butter. Das ist eine Butteralternative oder was?
Geil. Vor allen Dingen, du kannst es ja durchlesen, da steht dann zum Beispiel hier alles zu Bio-Wachtelbohnen.
Genau hier, das als Gold bekannte Ghee wird im Indischen und somit in der ayurvedischen Heilkunst als Wissen vom Leben. Das Ghee ist in Indien seit langem ein fester Bestandteil in der Küche und der Heilkunst. Wir kennen Ghee auch als Butterschmalz oder geklärte Butter. Also es gibt wirklich, heute sind wir mal, die anderen Male waren wir immer bei den Snacks. Heute bin ich mal bei den gesunden Sachen. Oh Gott, ich kann, also, und dann auch alles in diesen geilen Riesenpackungen.
Hier zum Beispiel, rote Linsen, 2 Kilo, da weiß man, wo es herkommt, welcher Brennwert es ist, wie viel Fett da drin ist, ob Zucker drin ist, wie viel Ballaststoffe. Geil. Sucht euch bei corodrogerie.de irgendwas aus mit uns, mit dem Gutscheincode PORN. Hinterher könnt ihr den eingeben, wenn ihr auf Bezahlen klickt, dann bekommt ihr 5% auf eure Einkaufssumme. Geile Sachen dabei, probiert's mal aus, corodrogerie.de, und guten Appetit.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Yo, hier sind wieder eure freshen Podcast-Boys aus Hamburg. Noch, muss man sagen, denn Georg ist bald kein Hamburger mehr.
Ne? Das ist richtig. Hallo. Ich habe überlegt, ob ich das überhaupt eigentlich einen Podcast zum Thema machen will. Aber ich glaube, das wird sich nicht vermeiden lassen über kurz oder lang, wenn ich dann sage, dass ich nicht mehr in Hamburg bin oder so. Ja, ich bin gerade mitten in der letzten Phase des Umzuges. Der kleine Hund und ich werden bald wieder in Nordrhein-Westfalen wohnen, in meiner alten Heimat, in Willich, zwischen Gladbach, Krefeld und Düsseldorf quasi.
Und der Bruder-Dreieck.
Wenn ihr den Podcast hört, dann bin ich schon zu Hause, dann bin ich schon da. Und quasi in die Zukunft schauen. Also wenn alles glatt geht und der Zug nicht entgleist
Und wenn alles glatt geht, habe ich dann schon Gitarrenunterricht. Ich habe mir nämlich eben, da warst du noch nicht da, Eddie, das war gut, dass du ein bisschen zu spät gekommen bist. Ich habe mir schon seinen Marshall-Verstärker und die Gitarre gezockt. Das ist ja mal gut, wenn Leute umziehen, da bleibt ja immer was übrig, was die nicht mitnehmen wollen.
Wie, ihr habt euch getroffen, ohne mir was zu sagen oder was?
Nee.
Wir haben du hast es einfach gesagt, okay, du hast ihm
ja,
quasi...
Ja, ich habe halt überlegt, was ich noch beim Umzug unbedingt mitnehmen will und welche Sachen ich vielleicht irgendwo, also vielleicht hier lasse, beziehungsweise wegschmeiße.
Was hast du denn noch im Angebot so? Vielleicht ist da was für mich dabei.
Ich habe überlegt, ob ich noch irgendwas Sinniges habe, was ich abzugeben lohnen würde, weil ein paar Sachen
so Klamotten... GTX 3080 oder so, die nicht mehr...
Nee, die ist eingebaut und die wird auch drin bleiben. Ansonsten eigentlich...
Was, eine GTX 3080?
Ich glaube schon, irgendwas Teures auf jeden Fall.
Okay.
Irgendwas Schnelles und Teures. Ich habe noch eine Gitarre und einen Verstärker gehabt, die ich halt ungern auf den Sperrmüll geworfen hätte. Wobei ich halt mal annehme, wahrscheinlich zumindest, wenn jemand, der Müllabfuhrarbeiter oder Arbeiterin so eine einwandfreie Gitarre sieht, wird er sie vielleicht auf den Rücksitz legen und sich sagen, komm, die nehme ich mit, und wenn ich sie für einen Zehner verkaufe,
akustisch
schmeißt es auch hinten drauf. Ja.
Akustisch, ja. Nice. Aber mit Verstärkeranschluss oder was?
Nee, die Gitarre selber hat keinen Anschluss für einen Verstärker, aber ich habe halt noch einen Verstärker gehabt von meiner E-Gitarre. Also der zu meiner E-Gitarre gehörte, von der ich gerade nicht weiß, wo die ist. Kann sogar sein, dass die noch irgendwo auf dem Dachboden rumliegt.
Also Georg, ich muss ja sagen, ich möchte jetzt nicht mein Nachbar sein in den nächsten Wochen.
Wegen des Verstärkers?
Verstärker und
Gitarre? Also du kannst einen Kopfhörer anschließen, du kannst also mit Kopfhörer spielen, aber alternativ stimmt das schon. Also wenn du natürlich... Bei den Röhrenverstärkern ist es, glaube ich, sogar noch schlimmer, dass man bei den Röhrenverstärkern noch ein bisschen mehr Power braucht, damit die gut klingen, sagt man, habe ich so gehört. Bei dem Verstärker, ich glaube Transistor ist das andere, frag mich nicht. Wer hat Fallout gespielt, wer weiß es? Ich glaube, es war irgendwie ein Transistor. Da ist das nicht ganz so, die kannst du auch auf weniger Lautstärke klingen, die dann noch toll. Keine Ahnung, ob es stimmt. Die Experten werden mir schreiben können, ob da irgendwas dran ist oder nicht. Und ja, ich habe noch so einen Marshall-Verstärker gehabt, weil ich den unbedingt haben wollte. Die fand ich immer so cool früher, ne? Wenn du so diese riesen Verstärkerreihen siehst, so die Türme, die aufgebaut sind bei den coolen Bands, da waren es irgendwie
und
sehr.
Und wie oft hast du den benutzt?
Oft. Den habe ich tatsächlich echt? Relativ oft okay, benutzt. Cool. Ja. Ich habe nie gut gespielt, dann. Aber ich hatte halt so eine Ibanez RG E-Gitarre und auf der habe ich immer so ein bisschen rumgeschrabbelt und dann habe ich die halt eben an so einen Verstärker angeschlossen. Dann hatte ich noch so ein Effektgerät, mit dem du halt diese ganzen tollen Gitarreneffekte machen kannst.
Das war das mit dem Fuß. Ne? So.
Ja, das, was du beschreibst, nennt sich Wah-Wah. Das ist Wah-Wah. So ein Pedal.
Ja.
Und da schließt du halt auf der einen Seite die Gitarre an, dann geht's raus in den Verstärker und dann kannst du, wenn du da drauf trittst, macht es diesen Wah-Wah. Diesen Sound. Ich glaube, Hendrix zum Beispiel ist sehr bekannt dafür, für diesen Sound. Und dann gibt es aber halt auch noch diese normalen, was heißt normale, aber so Effektgeräte, die halt alle möglichen, keine Ahnung, das hat irgendwie 100 oder 150 Effekte von so einem bratzigen Sound über so diverse Echo-Dinger und so. Oder halt einfach nur so an den Verstärker angeschlossen und dann halt so ein bisschen gespielt, ja.
Warst du in der Band auch?
Naja, also ich habe ein paar Jungs gehabt, mit denen wir zusammen Musik gemacht haben, aber wir sind nie aufgetreten, dazu ist es nie gekommen. Ich wäre aber auch wirklich nicht ansatzweise gut genug gewesen für eine Band. Also
gut, das hindert spielen. Andere ja auch Moment, nicht dran.
Das würde ich wohl gerade sagen. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es nur gute Bands gibt.
Aber so. Naja, aber ich hätte mich so ein bisschen schon fast geschämt, mit meinem Können aufzutreten. Sagen wir es mal so. Ich meine, das hindert Leute nicht daran, das trotzdem zu tun. Aber ich hätte mich da irgendwie wie so ein, ich glaube, Imposter-Syndrom nennt man das. Ne? Ach, das wäre ein gutes Rätsel gewesen. Aber Imposter-Syndrom nennt man das, wenn man sich für jemanden hält, der quasi bei dem, was er tut, so eine Art Betrüger ist. In manchen Fällen stimmt es natürlich auch. Also in meinem Fall wäre es vermutlich gar nicht Imposter-Syndrom gewesen. Aber ja, die haben wir gehabt. Wir sind nie aufgetreten. Ich hätte, glaube ich, auch viel zu viel Schiss gehabt, aufzutreten. Mhm. Aber wenn hätte ich nur Gitarre gespielt und hätte nicht singen müssen. Das ist vielleicht noch ein bisschen leichter, wenn man Lampenfieber oder gesteigerte Form von Lampenfieber hat, als wenn man da steht und einem die Stimme zittert, weil man singen muss. Aber ich glaube, da gibt's auch, wo wir gerade eben Hendrix hatten, ich glaube, Jim Morrison war doch auch irgendwie so drauf, dass er mit dem Rücken zum Publikum gespielt hat, weil er irgendwie Schiss hatte oder so.
Mit dem Rücken?
Habe ich mal gehört. Weiß nicht, ob es stimmt.
Geil.
Ey, apropos Schiss, ne? Ich habe eine absolute Horrornacht hinter mir. Es ist wirklich das Worst-Case-Szenario eingetroffen. Ich habe extra jetzt eine Pause gelassen für dumme Kommentare. Ja.
ich war nicht schnell genug.
Ich sitze also im Bett, im Laptop, surf so, wie man das halt so macht. Es ist dunkel, neben mir schläft schon meine Frau, ganz klar. Und dann, es ist dunkel und nur das Zimmer wird erleuchtet halt von meinem Monitor. Und plötzlich seilt sich von oben eine Spinne ab. Und zwar genau vor meine Fresse. Und ey, pass auf, das ist erst der Anfang von dem, was da noch folgte. Es ist absolute Horror. Ich sitze so da, völlig verwundbar, weil ich nichts habe, gleichzeitig noch leise sein muss, weil meine Frau ja auch schläft. Und plötzlich sehe ich so irgendwie so, weil die so nah war, dass ich sie erst gar nicht gesehen habe, weil der Fokus auf dem Laptop war und dann wie in so einem Film shiftet so der Fokus, der Laptop wird unscharf und die Spinne vor meiner Fresse wird scharf und es war, ich weiß nicht mal, ob es ein Weberknecht oder eine Spinne, aber es war auf jeden Fall, ich sag mal, handflächengroß, ja, also es war schon jetzt kein so ein Mini-Ding, sondern schon einigermaßen groß und ich bin
handflächengroß.
Mit Beinen aber, oder?
Wie jetzt mit Beinen? Also es war halt, ja, schon mit Beinen so, aber die war halt schon präsent.
Aber
so.
Jetzt guck dir mal die Handfläche, bist du sicher?
Ja gut, nicht Georgs Handfläche, meine Handfläche. Also okay. Nur das, ja, was soll ich denn
also
jetzt
riesig.
Sagen? Die war groß, so, ja. Und ich habe ein Foto gemacht. Wahrscheinlich, wenn ich euch das Foto schicke, dann sagt ihr jetzt, die ist so nicht riesig. Wenn sie direkt vor deiner Fresse ist, ist sie riesig. So, soll ich euch schicken, das Foto?
Ja, schick mal gerne. Hast du geschrien?
Pass auf, ich bin komplett erstarrt. Ich stand da und die hat sich halt auch so bewegt und ich wusste nicht, was ich, boah, ich krieg richtig Gänsehaut am Rücken, wenn ich es nur erzähle. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war wirklich komplett erstarrt und hab dann so mich so zur Seite geschoben, wo meine Frau lag, mich so, die hat es natürlich gemerkt, die hat nur so, und so, ich wollte mich einfach erstmal aus dieser Zielgeraden von diesem Viech bewegen und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte nichts zum Weg, mir war in dem Moment, ey, kommt mir jetzt nicht mit, oh, die armen Insekten oder so, ich hätte die knallhart getötet, wenn ich gewusst hätte, womit. Ich wollte aber sie nicht mit irgendwie Bettdecke oder so
mit dem Laptop,
töten.
Laptop zuklappen.
Nee, das ging nicht. Die hingen über dem Laptop. Und warte, ich zeig dir, warte mal, ich suche hier gerade das Foto.
Ich bin jetzt so gespannt auf dieses Foto.
Den Nerv hatte ich dann natürlich noch, dass ich ein Foto noch mache. Im Angesicht des Todes habe ich dieses Foto geschossen. Wo ist denn
das
Foto jetzt?
Und mal eine Nachfrage. Die seilte sich dann ab und blieb dann praktisch auf Augenhöhe stehen.
Auf Augenhöhe
und
stehen.
Und ihr habt euch Auge in Auge. Wie viel Augen hat eine Spinne?
80.
Die haben viele Augen, glaube ich, ne? Die haben so Kugeln mit Augen drauf.
Haben die alle gleich
viele Augen? Da weißt du gar nicht, wo du hinguckst, glaube ich. Warte, jetzt muss ich mal rauskriegen. Augen.
Anzahl. Sicher, wir werden, wie beim letzten Mal, wo wir über Insekten gesprochen haben, Post bekommen, die uns über die Augen- und Beinanzahl von Spinnen oder und Insekten
aufklären. Okay, ihr habt das Foto.
Okay.
Und ich will jetzt nicht hören, ach, die ist doch süß. Die hing genauso vor meiner Fresse und hat sich bewegt, okay?
Ja.
Ihr seht ja, dass die da mitten im Raum schwebt sozusagen. Und ich wirklich, ich werde es auf Patreon veröffentlichen, das Foto. Und ich stehe da und ich bin komplett versteinert. Ich bin wirklich, hilf mir, ich war kurz vor den Tränen. Und dann habe ich Folgendes gemacht, in völliger Panik, weil ich nicht wusste, wie ich da rauskommen soll aus diesem.
Aus Versehen zu stark eingeatmet.
Meine Frau hätte noch mehr Angst vor Spinnen gehabt. Normalerweise hätte ich gesagt, Schatz,
du sie und sagst, mach die Spinne weg.
Mach doch deine
Genau. Normalerweise habe ich auch überlegt, ob ich es machen soll. Aber meine Frau im Tiefschlaf, wenn ich die wecke und sage, Schatz, da hängt eine Spinne, das wäre das denkbar Dümmste gewesen, was ich hätte machen können. Dann hätte ich noch größere Probleme gehabt. Ich war also allein mit dieser Situation und was mache ich? Folgendes. Ich denke, ich puste sie weg. Ich puste also gegen diese Spinne, habe aber unterschätzt, wie strapazierfähig so ein Faden von so einem scheiß Spinnennetz oder so ist. Und was passiert? Sie baumelt. Sie schwingt hin und her, ist sichtlich aufgeregt, wodurch ich sichtlich aufgeregt bin, weil ich jetzt nicht weiß, was passiert. Wo krabbelt sie jetzt hin? Wo wird sie, also ihr war das natürlich nicht recht, der Spinne. Aber deshalb hat sie wild reagiert. Davor hing sie ja nur ruhig und war unberechenbar. Woraufhin ich in völliger Panik, sie schwingt so, hab sie ausbaumeln lassen und hab gedacht, okay, jetzt pustest du nochmal. Hab nochmal gepustet. Und dann habe ich sie aus den Augen verloren.
Oh, das ist das Schlimmste, was es gibt.
Und dann war
Spinnenglas.
Und dann ging die Panik erst richtig los, würde ich sagen.
Ich sage euch, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil dann beginnt Phantomschmerz. Wisst ihr, was das ist? Jeder Windhauch, jedes Härchen, jedes kleine Ding. Plötzlich hatte ich Sinne, wie so, weiß ich nicht, wie so ein mega Superheld, ja, wie Spider-Man. Ich lag im Bett, ich habe das Licht, ich habe davor erst noch die Decke ausgeschüttelt, Kissen ausgeschüttelt und die ganze Zeit habe ich nur gedacht, wo ist sie? Wo hängt sie noch oben? Ist sie hochgeklettert? Ist sie hinter mir? Ist sie? Ich habe dann noch mit dem Licht geleuchtet, verschiedene Winkel mit dem Handy gemacht, mit der Handytaschenlampe, um zu gucken, ob ich irgendwo den Faden noch erkenne, so leicht, aber du hast nichts gesehen. Und dann habe ich irgendwann das Licht ausgemacht, weil es auch schon spät war und ich schlafen wollte. Und ich habe die ganze Nacht mit offenen Augen dagelegen. Und wenn auch nur irgendwas, wenn ich ein Windhauch oder sonst irgendwas war, habe ich gedacht, es ist die Spinne. Ich habe mir dauernd so auf die Backe gehauen und irgendwie so meinen Kopf gekreist. Und es war komplette Panik. Furchtbare Nacht.
Ich kenne jemanden, der hat wirklich Arachnophobie. Und sobald der eine Spinne sieht, schönen Gruß, Holger, sobald der eine Spinne sieht, ist vorbei. Also du kannst
aber auch nicht hatte ich den ja auch.
Du kannst, ja, aber wirklich auch so schlimm?
Also mir gibt es verschiedene Formen.
Ja, aber er kann wirklich dann, der muss raus, der fängt an zu zittern und der muss ganz schnell an was anderes denken. Der wär aus diesem Bett rausgesprungen. Und
ja, aber ich wusste halt nicht wohin. Ich kam nicht so leicht, also tatsächlich war die Situation, dass, also ich hätte es wahrscheinlich, ja, im Nachhinein, wisst ihr, das ist wie so eine Situation, wo man denkt, wenn bei mir eingebrochen wird, dann stelle ich mich hier an die Tür und wenn er dann kommt und so, weißt du, dann denkt man sich, wie man das dann machen würde, ja, aber wenn dann die Situation da ist, dann erstarrst du einfach und machst gar nichts oder so und so war das.
Okay.
Im Nachhinein aus der Distanz habe ich auch gedacht, warum bin ich nicht da links raus und habe dann so und so. Aber ich war einfach komplett, als die Spinne da war, ich bin komplett erstarrt.
Gehen wir doch mal logisch vor. Was für Möglichkeiten hast du in diesem Moment?
Ausziehen. Ja.
Also Frau wecken geht nicht. Du sitzt, dein Laptop ist aufgeklappt. Ich habe das Bild hier vor mir. Die Spinne wirklich auf Augenhöhe, die hat ihre Beine ausgefahren, sie sieht zum Absprung bereit aus, man weiß nicht, was kommt. Ne? Also wirklich, sie.
Die war bereit für einen Angriff.
Die war bereit für einen Angriff. Unter die Decke auch blöd, wenn sie sich abseilt, weißt du nicht, wo sie ist. Faden durchschneiden geht nicht, du hast keine Schere. Ich hätte den Laptop geopfert.
Moment, also du musst den Faden ja nicht durchschneiden, das ist ja jetzt irgendwie nicht Stahl. Oder sonst irgendwas, den ganzen.
Ja, aber willst du den Faden mit dem Finger dann da oben? Eddie hätte das gemacht mit dem.
Ja, ich mache das normalerweise so, wenn die
hängt, aber wenn ich den Faden halt einen
Meter drüber und dann habe ich die Spinne an dem Faden.
Ja, okay, da
habe ich aber doch keine Panik davor.
Aber was wäre denn, wenn die denn dann
hochkrabbelt? Dann krabbelt die hoch schnell.
Dann krabbelt die hoch und dann lasse ich sie fallen und dann hast du wieder das Problem.
Ja, ich sag nur, mich stört das ja nicht so. Wenn ich eine Spinne wegmachen will, die an einem Faden hängt, ist das noch die leichteste Übung, weil dann nehme ich mir den Faden mit der Spinne und bringe sie halt woanders hin. Aber was du brauchst, ist ein Glas.
Ja, hatte ich aber nicht.
Ein Glas neben dem Bett.
Ich hatte nicht
Zukunft.
Ja, nein. Also, warum denn auch ein Glas? Ich brauche einfach irgendwas, womit ich die töten kann. Hätte ich eine Zeitschrift oder irgendwas? Ich
abseilen.
Nein, ich will, dass sie stirbt. Es ist mir egal. Ich will, dass die Scheißspinne stirbt.
Ich finde Glas und lass sie dort verhungern.
Spinnen haben keine Rechte. Meiner Meinung nach haben Spinnen keine Rechte. Spinnen haben das Recht zu sterben und sonst nichts. Sorry, ich sehe es so. Sie greift mich an. Sie kommt in meine Wohnung. Ich zahle hier Miete. Das ist Selbstverteidigung. Die Spinne, ich sag ja nicht, ich gehe irgendwo hin. Ich gehe nicht zur Spinne nach Hause und kill sie da. Was die Spinne bei sich zu Hause macht, ist ihr Ding. Aber in dem Moment, wo die Spinne in meine Wohnung kommt, da bin ich wie Clint Eastwood in Gran Torino, da wird geschossen einfach. Da wird geschossen. Mhm. Verpiss dich aus meinem Lebensbereich. Das ist mein Tanzkreis, das ist mein, ihr wisst, Dirty Dancing Zitat hier.
Okay.
Ja, mein Tanzbereich und das ist ihr Tanzbereich.
Aber du hast ja keinen Vorteil davon, wenn du jetzt in dieser Situation versuchst, sie zu töten, weil das ja nicht leichter geht, als sie sonst zu entfernen. Gerade wenn sie da hängt. Du bist ja,
naja,
sicherste
also
Variante
ist, du nimmst ja ein. Wieso denn? Zwei Bücher und
klatschen und dann.
Ja, oder zwei Bücher und einfach in der Mitte klatsch. Platt machen.
Ja, wenn du sie nicht richtig triffst und ne, dann guckst du dazwischen,
dann ich aus.
Nicht da und du hast mit dem Luftzug.
Dann zieh ich aus. Verpiss ich mich. Okay. Du hast nur diesen einen Angriff, das ist richtig. Du hast diesen einen Schuss und dann kannst du dich verpissen. Und es war ja genau das. Ich hab's ja versucht wegzupusten. Und
aber sie hing noch
das hat Fallen. Ja alles schlimmer gemacht. Ey, Leute, das Ding ist ja, solange ich die Leiche nicht finde. ist sie für mich immer noch am Leben. Das heißt, die wohnt immer noch bei mir. Das kann sein, dass sie heute Nacht einen zweiten Angriff startet.
Ah ja, wo schläfst du heute?
Bei dir im Bett.
Ich hab mir schon gedacht. Ich meine,
ist das interessant, dass du das als Angriff wertest.
Ich habe ja hier in Nordfriesland ein Reetdach, ne?
Und da sind die auch gern, ne?
Ja, also das es geht, ein Reetdach geht gar nicht ohne Spinnen, weil dann hast du so viel Ungeziefer da drin. Das heißt, das ganze Reetdach ist voller Spinnen. Und wenn du oben auf den Dachboden gehst, um mal am Kamin was zu gucken oder gucken, ob es durchregnet, dann ich habe ein Foto gemacht, das schicke ich euch. Also stell dir vor, ein ganzer Raum, wie im schlimmsten Horrorfilm, komplett voll Spinnenweben. So, wo du da so durchgehst und dein ganzer Körper ist voller Spinnenweben. Und das habe ich ganz, ganz oben auf dem Dach, da habe ich einmal reingeguckt, das war so eklig. Aber ich habe auch unter dem Dach, wie heißt das, unter der Regen, also wir haben ja keine Regenrinne, aber da, wo die Regenrinne normalerweise ist, das ist überall Spinnenweben. Überall. Alles voll.
Das sein, weil es ja heute so, ich habe keine Ahnung, wie schnell so eine Spinne auf die Welt kommt oder wie schnell die sich so an Klima und Temperaturen anpassen. Aber es war ja jetzt eiskalt die ganzen Tage, also noch vor einer Woche oder so. Und ich war vor einer Woche noch Schlitten fahren. Heute waren es ja irgendwie 16 Grad.
Es gibt schon Mücken, ne? Und ich habe sogar eine Wespe
schon gesehen. Und kann es sein, dass das, also ich meine, wie schnell können denn diese ganzen Sommerviecher, die irgendwie nur bei Mindesttemperaturen rauskommen, wie schnell können die denn ready sein?
Ja,
also die können doch nicht auch sagen, oh Leute, die machen doch nicht einen Rollladen und sagen, oh 16 Grad, Leute, Angriff. So funktioniert es doch nicht. Die müssen doch auch erstmal geboren werden. Die müssen doch erstmal irgendwie, wie können die denn bei Punkt 16 Grad stehen die Spinnen auf der Matte? Das geht doch überhaupt nicht.
Klar. Wir werden mit Sicherheit gute Antworten darauf bekommen, bei der Menge an Spinnenexperten, die wir unter den Zuhörern haben, die wir ja neulich festgestellt haben. Die werden uns das bestimmt im Detail, wobei das halt.
Das waren Spinner, Georg, die wir haben.
Nein, ich meine, als wir über Insekten gesprochen haben und, glaube ich, so viele Zuschriften wie noch nie bekommen haben, die uns über die Unterschiede von Spinnen und Insekten aufgeklärt haben. Wobei ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass das immer so ist, so Google nachlesen, Copy-Paste und dann, also wieso wisst ihr denn nicht, das? Und dann geht es halt weiter und dann kommt das, was man gerade selber nachgelesen hat.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von uns hat das nicht auch schon gemacht? Irgendeine Internetdiskussion, wo du gedacht hast, oh, labern die gerade Scheiße, dann google ich doch mal kurz Armin Laschet und dann haue ich mal kurz irgendwas da in die Diskussion rein und tu so, als
ob das auf jeden Fall
fundamentales Grundwissen ist.
Man muss auf jeden Fall sagen, es ist ein besserer Deal, als die Variante, irgendwas zu sagen, ohne es tatsächlich zu wissen und ohne es nachgeschaut zu haben, muss man auch dazu sagen.
Ich freue mich so.
Die Frage ist ja in dem Punkt ist ja auch, wie viel muss man eigentlich noch wissen, wenn du wenn du alles Wissen direkt nachgucken kannst? Also,
eine Diskussion, die fing ja schon in der Schule immer an mit, das kann man doch mit dem Taschenrechner rechnen und dann kam vom Lehrer, aber du hast ja nicht immer einen Taschenrechner dabei. Das sollte das Argument sein, warum man bestimmte Rechenschritte ohne Taschenrechner bewältigen können sollte. Ist ja nicht so, als ob in der Mathematik alles in den Taschenrechner eingegeben wird. Es gibt ja viele Dinge, bei denen man erstmal wissen muss, was man eigentlich rechnen will, was der schwierigere Teil ist als die Rechnung selbst. Und ich fand das damals schon immer so ein eher schwaches Argument, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn du uns auf irgendwas in einem professionellen Setting vorbereiten möchtest, dann habe ich da tatsächlich immer einen Taschenrechner, egal wo ich bin. Und den Teil habe ich schon nicht ganz verstanden. Und das kann man heute zum Teil natürlich auch anwenden auf die Situation mit, man kann es im Internet nachgucken. Vor allen Dingen deshalb, unabhängig davon, ob man dieses Wissen haben möchte, muss oder nicht, dass man es ja schon alleine deshalb tun möchte, um sicher zu gehen. Ne? Also ich möchte mich ja niemals darauf verlassen, dass ich im Kopf zum Beispiel richtig gerechnet habe. Das möchte ich ja immer nochmal nachrechnen können. Und dasselbe gilt, bevor ich mich aus dem Fenster lehne und sage, ja, diese und diese Information ist hundertprozentig richtig. Da möchte ich doch auch lieber auf Nummer sicher gehen und es nochmal nachlesen können, allein um zu verifizieren, dass das, was ich gesagt habe, richtig ist. Oder ihr nicht. Das
klingt logisch. Ich habe jetzt mal eine Frage zu den Spinnen nochmal ganz kurz. Ich wollte euch ja eigentlich das Foto schicken. Ich könnte schnell ein neues machen. Ich sehe die Dachluke, die muss ich einfach nur aufmachen, mein Handy reinhalten und knipsen. Ist jetzt für einen Podcast, der Audio bedient, jetzt nicht so prickelnd, aber ich könnte es ja
Doch, also ich finde das, hören wir dich dann da stöhnen, schnaufen.
Ich bin sofort wieder da, es geht ganz schnell, ich bin gleich wieder da.
Aber so oder so ist damit komplett vom Tisch, dass ich euch jemals da in dieser Redhütte besuchen werde. Ich finde,
weit ist das übrigens entfernt von dem, wo Jochen gerade aufnimmt? Weil er hört uns ja jetzt nicht mehr, ist jetzt irgendwo hingegangen.
Ja, unter das Reddach, denke ich.
Naja, gut, aber
vor allen Dingen.
Appert?
Ja, ich höre. Aber weißt du, das Lustige ist, dass er sagt, das ist ja jetzt ein Podcast, also jetzt da hingehen und so ist natürlich nicht so praktisch, aber viel weniger praktisch ist eigentlich das Foto für den Podcast, ja, weil da hat halt wirklich gar keiner was von. Aber ich habe auch gerade ein Foto. Wir können es auf Patreon veröffentlichen.
Ja, oder einfach bei Twitter. Also das ist ja jetzt nicht so der große Akt, dass wir dieses Foto irgendwo hin kleben. Übrigens, wo wir gerade dabei sind, also bei diesem Thema, wir sind eigentlich bei einem anderen Thema, mit dem Thema Podcast. Wir könnten jetzt nochmal daran erinnern, dass, wenn alles glatt gegangen ist, jetzt auch die erste Folge von Verbrechen ohne richtigen Namen für die Nicht-Patron-Zuhörer verfügbar ist, sein sollte zumindest, sage ich mal,
ja,
alles Vorsicht, weil im Moment.
Wir sind gerade dabei, Twitter, Patreon und Feed und so aufzubauen. Eigentlich wäre es besser, wenn wir es jetzt schon gehabt hätten, weil dann hätten wir jetzt auch schon alles irgendwie die URL und so nehmen können.
Man muss dazu sagen, es ist gerade, wo wir aufnehmen, ist Sonntag. Die Veröffentlichung der ersten Folge soll morgen sein und die Veröffentlichung dieser Podcast-Folge ist wie üblich halt am Mittwoch bzw. Donnerstag Nacht um 0 Uhr. Und dementsprechend können wir halt nur so sagen, das ist jetzt im Moment der aktuelle Plan. Ob es dann tatsächlich so wird, das werden wir sehen, ob das alles funktioniert hat oder uns irgendwelche technischen Dinge in den Weg gekommen sind oder, naja, das ist es eigentlich meistens, dass uns irgendwelche technische Kleinigkeiten in den Weg kommen, die nicht funktionieren, wie sie eigentlich sollten.
Ich glaube, wir haben Jochen verloren.
Ich höre es aber klappern.
Bisschen wie so, es ist ein bisschen wie ein Horrorfilm, hört sich das im Hintergrund an.
Eigentlich schon. Vor allen Dingen gibt es ja mittlerweile auch immer mehr Horrorfilme, in denen tatsächlich so Dinge wie Internet und Chat-Sessions und sowas vorkommen, ne? Bist du da?
Ja, da habe ich sogar einen ganz guten gesehen, aber habe den Namen vergessen. Ja, erzähle ich später.
Ich habe zwei oder drei in letzter Zeit gesehen, in dieser Art.
So Leute, wo die vor so eine Zoom-Konferenz machen, so Mädels.
Ja, ja, da gibt es irgendwie zwei oder drei Filme dieser Art, habe ich in den letzten zwei, drei Jahren gesehen.
Ich habe einen gesehen, der war echt ganz gut. Okay, Jochen, hau rein.
Die Fotos sind da. Ich habe die Luke. Das Blöde ist, diese Luke verschließt auch nicht hundertprozentig. Das heißt, wenn da oben Spinnen sind, die krabbeln definitiv auch in die Räume
Ach,
rein.
Ach du Scheiß, Alter.
Habe ich doch gesagt. Das ist Horror.
Alter, da würde ich höchstens mit einem Flammenwerfer
hin. Und einmal im Jahr muss der Schornsteinfeger da durch. Zum Kaminausgang hin.
Oh mein
und dann,
Gott.
Und dann sagt er auch immer vorher, machen Sie mal die Spinnenweben sauber. Ich, so, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, die Spinnenweben. Da guckt dann immer ganz
gut, sieht das schlimm aus.
Na, weil der da durch muss, um hinten beim Schornstein was nachzugucken. In so einer Klappe, keine Ahnung.
Also, dann aber soll ich er sich tatsächlich Besen mitnehmen.
Ich sehe, sind das Spinnenweben oder ist das Staub?
Das ist Spinnenweben mit Staub und Modder, alles.
Aber ich sehe keine
Spinnen. Übrigens, was mich immer wieder wundert, ist, wenn Leute zu einem kommen, um einen bestimmten Job zu machen und nicht ansatzweise darauf vorbereitet sind, diesen Job zu machen. Wir hatten neulich wieder so einen Rauchmelde-Typen. Der macht ja nichts anderes, als den Rauchmelder-Button zu drücken. Dann piept der Rauchmelder einmal laut und dann schreibt er sich etwas in sein Klemmbrett rein.
Das verstehe ich auch nicht.
Er kommt halt in ein Haus, das ein Altbau ist. Und Altbauten gibt es ja nicht wenige, die eine entsprechende Deckenhöhe haben. Und er kommt dahin ohne Leiter und ohne Besenstiel oder irgendwas Vergleichbares. Also warum? Wenn ich diesen Job hätte, würde mir am ersten Tag, wo ich den mache, auffallen, verdammt, du hast ja gar nichts dabei, wenn die Deckenhöhe höher ist, als du greifen kannst. Und das Problem wäre dann ab Tag 1 erledigt, weil es ja auch nicht so wild ist. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass irgendeiner von diesen ablesenden Menschen vorbeigekommen sind. Diejenigen von euch, die in diesem Job arbeiten, warum nehmt ihr keinen Besenstiel oder eine kleine Leiter mit? Verstehe ich nicht.
Wahrscheinlich haben die unten am Auto einen und sagen, sie haben keine. In der Hoffnung, dass du irgendwo eine besorgst und sie die nicht hochschleppen müssen.
Also damit sie nicht ihren eigenen Besenstiel benutzen müssen.
Aber wo wir da gerade beim Thema sind. Was ist momentan der Stand der Dinge, was Postboten machen oder machen müssen? Weil je nach Paketunternehmen habe ich hier eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Wir sind ja ein bisschen die Postannahmestelle fürs gesamte Haus mittlerweile. Mhm. Und es gibt halt die Variante, dass unten einer klingelt und dann hochschreit, Päckchen, schieb ich unten, ne? Und dann kannst du selber runtergehen und er legt die halt unten direkt an die Eingangstür quasi, macht die Tür auf, wirft sie quasi rein in den Schacht, in den Gang und verpisst sich bis hin zu Übergabe. Dann gibt es auch da Unterschiede. Manche wollen eine Unterschrift, manche machen ein Foto, manche legen es dann auf Abstand hin.
Ja, aber also mit den Unterschriften hängt von der Art der Sendung auch ab. Ne? Wenn das irgendwelche Sachen sind, die mit Altersprüfung oder Personenprüfung zu tun haben, dann brauchen die manchmal eine Unterschrift. Bei anderen Sachen halt nicht.
Ja, aber irgendwie, also ich habe das Gefühl, mittlerweile ist das sehr... Amazon hat doch mittlerweile seine eigenen Lieferanten, oder?
Ja.
Ich kann mir aber auch natürlich vorstellen... Dadurch, dass ja auch immer neue Leute klingeln, also es ist ja nie früher, als ganz früher, da hast du immer einen Postboten gehabt und da wusste ich, hallo Herr Meier, und der war für Jahre dein Postbote, ne? Und jetzt ist ja jede Woche jemand anders da. Also irgendwie scheint die Fluktuation in diesem...
Amazon und also liefern und Post ist ja nicht dasselbe.
Ach so, meinst du, weil die...
Du hast ja auch früher hast ja schon sowas gehabt wie zum Beispiel UPS oder DHL. Oder so, das ist ja nicht dasselbe wie die normale Post.
Okay, egal, aber die Fluktuation ist trotzdem hoch. Also ich nehme mal an, dass
weil es einfach unterschiedliche Anbieter gibt. Das ist das Problem. Wir haben ja einen festen Postboten, das ist der Taubstumme.
Okay, aber bei den Paketen, selbst bei den Paketen kommt ja immer jemand anderes rein. Von DHL, meine Lieblingsfreunde von DHL, hallo. Da kommt immer jemand anders rein.
Na, es gibt eine, habe ich ja schon mal erzählt, die Geschichte, wo ich dem Trinkgeld geben wollte und dann kam ein anderer und dem habe ich kein Trinkgeld gegeben, weil ich ihn nicht kannte. Und dann kam irgendwie viermal ein anderer und dann kam wieder erst der, der es normalerweise macht und dann konnte ich ihm erst Trinkgeld geben. Mhm. Eigentlich auch assig, ich hätte eigentlich auch dem anderen Trinkgeld geben können, aber den kenne ich halt nicht. Man muss auch, finde ich, eine Verbindung aufbauen. Irgendwie. Trinkgeld muss auch. Du musst auch
jedem Menschen Trinkgeld geben. Also.
Ich gebe so viel Trinkgeld während der ganzen Pandemie. Macht ihr das nicht? Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Egal, was ich mache, ob Taxifahrt oder Lieferdienst oder so, die kriegen bei mir mittlerweile mindestens 20%.
Ja, mache ich auch.
Das Problem ist bei mir, dass ich nie Bargeld zu Hause habe. Das macht es ja nicht. Trinkgeld geben
kannst
schwierig.
Kannst du halt auch bei vielen mittlerweile online oder so machen. Wobei ich mich da immer
wo du bestellst, hast du die Möglichkeit, so möchten sie Trinkgeld geben und das online zu tun. Und dann fragst du nach, hast du das Trinkgeld, was ich gegeben habe, bekommen? Und dann sagt er, nö. Und dann denkst du halt auch, ja gut, dann kommt es bei der Firma an, bei der du bestellt hast.
Aber und nicht die müssen bei der Person. Irgendwie auszahlen. Es steht ja sogar da, dass sie verpflichtet sind, das Trinkgeld auszahlen.
Das ist übrigens noch eine Sache, die ich mega gerne hätte. Sowas wie eine Trinkgeld-App, irgendwas Simples, um Trinkgelder zu geben. Weil ich möchte gerne Trinkgeld geben, aber wirklich ohne Witz, das Einzige, wofür ich in meinem Leben zur Bank gehen oder zum Geldautomaten gehen würde und Bargeld abheben, ist ausschließlich, um Trinkgeld zu geben. Und damit habe ich ja dann auch noch nichts gewonnen, weil dann hebst du halt Geld ab und dann hast du irgendwie zwei Zwanziger und einen Zehner und willst irgendwie 2 Euro Trinkgeld geben.
Ich habe so eine Kleingeldbüchse.
Ja, und wenn man viel mit Kleingeld bezahlt, also mit Bargeld bezahlt, hat man das ja auch, aber das tue ich halt nie. Ich zahle ja nie mit Bargeld.
Ja, das hat sich halt angesammelt über die Jahre irgendwie. Keine Ahnung, ich habe die auch schon seit 10 Jahren.
Und das wirst du auch nicht mehr los, weil du dafür bezahlen musst, dass es bei der Bank tauscht. Die kotzen nämlich ab, wenn du mit so einem Sack reingehst, kotzen die nämlich ab.
Es gibt hier in Hamburg in so einem Kaufzentrum irgendwas, ich habe vergessen, wie das heißt, gibt es ein Kleingeldzählautomat. Mega geiles Teil. Da gehst du hin,
umsonst?
Schüttest alle deine Münzen in so ein Fach rein und dann machst du so und dann zählt er die Summe anhand des Gewichts oder keine Ahnung was und dann kriegst du den Bon und dann kannst du den an der Kasse abgeben, kriegst die Kohle.
Und du bezahlst keine Gebühr dafür?
Nicht, dass ich wüsste.
okay. Du hast noch nicht auf den Bon geguckt. Eine
Gebühr bezahlst du ja noch okay.
Also aber wenn du eine Gebühr zahlst, ich habe da glaube ich, was waren es, 180 Euro in Münzen einmal reingeschüttet. Das sind fucking viele Münzen. Okay. Wie viele Münzen sind es bei 2 Cent, Georg? Sagst du mir.
wieso fragst du nicht Jochen?
weil ich die richtige zahlen möchte. 180
Münzen.
180 Euro aus zwei. 180 Euro aus 2 Cent Münzen.
Warte, 50 2 Cent Münzen sind 1 Euro. Also musst du doch 50 mal 180 nehmen. Bin ich da richtig im Bild?
Ja. Ja. Ja, aber das kann ja kein Mensch im Kopf
ausrechnen. So, das muss halt Georg jetzt nochmal rechnen. 5 mal 18, warte mal, 10 mal 18 sind 180, 5 mal sind 90, dann sind das doch 900, 9000 Münzen.
Ja, vielleicht waren so viele waren es dann nicht.
9.002 Cent.
Nein, es war doch mal ein 50er und ein 20 Cent Stück dabei, aber es waren fucking viele Münzen. Ey, wo wir gerade beim Rechnen sind, ne? Ich mache ja Homeschooling hier mit meinem Lütten und zweite Klasse Matheaufgaben und die haben eine komische Art und Weise plus minus zu rechnen und jetzt habe ich ihm das System beigebracht, was wir gelernt haben und jetzt habe ich Schiss, dass er Ärger kriegt, weil ja. Die sollen natürlich das System lernen, wie es in der Schule ist, aber...
Wie ist das denn?
Also, pass auf, wir haben, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir haben damals addieren und subtrahieren so gelernt, also wenn du zum Beispiel rechnen sollst, 70 minus 35,
ja.
Dann haben wir die 70 ja. geschrieben, die 35 drunter,
ja.
Dann Minus, dann Strich,
genau.
So, und dann hattest du... die, also 70 minus 35, also ist die 5 zu 0,
genau.
Geht nicht, also machst du die 5 zu 10,
ja.
Sind 5, 1 im Sinn, die 1 rechnest du unten dann auf die 3,
ja.
Also 4 zu 7 sind 3, dann schreibst du die 3 hin, sind 35.
Ja.
So haben wir das ausgerechnet. Und das ist ja mega simpel, dieses System, da kannst du eigentlich fast nichts falsch machen. Die lernen aber, und vielleicht haben wir irgendwelche Grundschullehrer oder Lehrerinnen am Start, die mir sagen können, warum, ob das vielleicht noch kommt oder so in der dritten oder vierten Klasse, die lernen, wenn die jetzt 70 minus 35 rechnen, erstmal 70 minus 30 und dann 40 minus 5. Und das dann so in, wie so ein Dreisatz oder so. Also die sollen das dann auch aufschreiben. 70 minus 35 ist gleich 70 minus 30 kommt raus 40 und dann 40 minus 5.
Also drei Rechenschritte.
Genau. Und ich glaube, die sollen halt lernen, immer erstmal auf den Zehner zu rechnen und dann den Rest. Aber das klingt jetzt so leicht, aber bei so Aufgaben, aber wenn es dann irgendwie ist 68 minus 47, dann oder 66 minus 47, dann muss der so viel im Kopf rechnen.
Also nochmal.
Dass das gar nicht so einfach ist, da dann erstmal auf den Zehner zu kommen. Während mit meiner Methode, mit der alten
ja.
Variante, ist es halt super simpel. Und jetzt habe ich ihm das so beigebracht und jetzt macht er das auch die ganze Zeit so.
Findet ihr das auch leichter? Findet ihr das auch leichter?
Er findet es viel leichter mit der Variante.
Ja, also dann ist doch logisch, dann ist das System doch falsch.
Ja, aber wer weiß, was der Lernschritt dahinter, der Gedanke ist. Vielleicht habe ich jetzt ihm irgendwas beigebracht, was er noch gar nicht kennen sollte oder so. Oder weißt du, was ich meine?
Ich, also, dass das jetzt ich muss jetzt nochmal einmal eine Nachfrage.
In das
jetzt bei 68 minus 47, wie geht das? Also du rechnest erst, nee, warte, wie wird das nochmal?
Erst die 40 abziehen, also 68, dann würdest du erst die 40 abziehen.
Erst die 40?
Also wärst du bei 28.
Ja.
Genau, und dann schreibst du hin 28.
Und dann die 7
nochmal. Müsstest du noch, dann noch die 7 und dann würdest du schreiben 28 minus 7. So, und dann.
Okay, also da,
der liebe... Der schwierige Teil war doch immer, wenn die Ziffer der Zahl, die du abziehst, größer ist als das, was am Ende bei der oberen Zahl steht. Das ist ja der schwierige
genau,
Teil.
Genau, weil dann musst du nämlich doch den Zehner
dann musst du halt übertragen, den Zehner, und dabei machst du halt den Fehler. Wenn du halt 28 minus irgendwas mit einer 7 am Ende hast, ist es ja immer relativ leicht, weil du die 7 halt von 8 abziehen kannst.
Genau.
Wenn es 27 minus 18 ist, dann kommt ja der schwierige Teil, weil du eben von der 7 keine 8 abziehen kannst, weil das eins zu viel ist. Und ich weiß, ich habe irgendwie noch nicht ganz verstanden, was die jeweilige Erleichterung von den beiden Systemen bei eben diesem Problem ist.
Haben wir nicht Probleme mit, dass unsere Schüler so schlecht sind und so? Liegt das vielleicht einfach nur daran, dass sie Scheiße subtrahieren und addieren können? Ist das vielleicht, haben wir
so
jetzt
schlecht,
vielleicht?
Ich waren die gar nicht, ne? Die waren so im Mittelmaß immer bei diesem PISA.
Also jetzt PISA oder
ja,
was?
Ja.
PISA-Test.
Weiß ich. Die waren halt nicht ultra top.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der aus Frankfurt kommt, das liegt natürlich auch am Hessen-Abi. Das hat, glaube ich, den gesamten PISA-Schnitt in Deutschland runtergezogen, muss man ganz klar sagen. Wir waren ja, glaube ich, das letzte Bundesland oder so, das Zentral-Abi eingeführt hat, während alle anderen schon richtig schwere Abis hatten, hatten wir noch, Hatten wir es ein bisschen leichter. Wird gemunkelt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist dieses Homeschooling, kann ich nur mal übrigens sagen, für alle. Shoutout an alle Eltern, die zu Hause jetzt Schulkinder haben, gerade im Grundschulalter, also wo noch nicht selbstständiges Lernen irgendwie angesagt ist. Sondern ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ich will jetzt auch nicht jammern, aber doch will ich. Es ist fucking Pandemie. Es ist eh schon alles einigermaßen kacke. Und jetzt muss ich meinem Kind, was eh schon oft anstrengend genug ist, muss ich jetzt lesen, schreiben und Mathe und jetzt auch noch multiplizieren, subtrahieren und addieren beibringen.
Aber das machen die normal, ja?
Ich bin nicht der geduldigste Mensch und ich finde, das ist, ich sollte das nicht machen müssen. Ich sollte das eigentlich nicht machen müssen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für mich, ist nicht gut für ihn, ist nicht gut für uns, für die Vater-Sohn-Beziehung.
Die Beziehung.
Und es ist auch einfach nicht gut für seine schulischen Leistungen. Muss man an der Stelle auch einfach mal ganz klar sagen.
Kann ich mir so richtig vorstellen, wie du da noch richtig.
Jetzt aber raus, das ist doch klar, das ist 40, das sieht man doch.
Es ist wirklich so, du denkst, du musst dich ja empathisch so in das Gehirn eines Siebenjährigen versetzen und dann steht da irgendwie, weiß ich nicht, er soll 10 von 11, also 11 minus 10 und dann sitzt er so da und nimmt so die Finger und rechnet und so und du guckst ihn so an und du wirst so richtig ungeduldig und denkst so, Alter, 10 weg von 11. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Wieso denkst du da überhaupt nach? Wieso sitze ich hier? Wieso muss ich jetzt warten, bis du. Und dann guckt er dich so an, konzentriert. Warte mal, 10, 9. Und dann zählt er so seine Finger. 7, 5, 4. Und du bist so da und in mir steigt schon das Aggressionspotenzial. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich die ein oder andere Aufgabe selber gelöst habe. Dann steht da irgendwie 9 mal 9 ist. Ich so, komm, 81, nächste Aufgabe. Ich habe jetzt keine Zeit, bis du da hochgezählt hast. Bis du zu 81 gezählt hast. Macht der Papa.
Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Lehrer in einer Klasse, wo 30 Leute sind, wo dann irgendwie 10 eine andere Sprache sprechen, ja, zum Beispiel, soll es ja auch geben, dass auch da schon das einfach nicht verstanden wird, ja, und dann musst du dann auch darauf Rücksicht nehmen. Dann hast du noch 10, die total verblödet sind und 10, die weiterkommen wollen. Wie will man das alles unter einen Hut bringen?
Wie viele hast du jetzt in deiner Klasse?
40 Leute.
40, natürlich. Aber ich meine, da Lehrer zu sein, aber da würde ich den ganzen Tag ausflippen.
Ich glaube, das ist auch so. Insgesamt von allen Anforderungen her ist das, glaube ich, ein unglaublich harter Job. Also nur irgendwas zu machen als Lehrer, anwesend zu sein und Unterricht zu bestreiten, ist eine Sache. Aber im Idealfall musst du ja nicht nur das wissen und kennen, was du unterrichtest. Du musst halt auch es unterrichten können, im Idealfall so, dass du auch noch ein Interesse irgendwie bei den Schülern wächst. Ich stelle das häufiger vor, wenn ich mal auf Reddit unterwegs bin, da merkt man häufig, wer noch zur Schule geht und wer nicht. Die Leute, die halt den Anspruch und Glauben haben, dass es die oberste Aufgabe des Lehrers ist, sie so zu entertainen, dass sie Spaß an der Materie haben. Und so geil das ist, wenn ein Lehrer das kann, das ist wirklich richtig geil, wenn ein Lehrer oder Dozent das kann, ein Ding so vermitteln, dass man ihm einfach oder ihr gerne zuhört, weil es so spannend ist, wie derjenige oder diejenige dieses Thema rüberbringen kann. Aber das ist natürlich die Königsdisziplin. Also um nicht zu sagen, wer das wirklich gut kann, der hat vermutlich noch ganz, ganz andere berufliche Möglichkeiten als nur Lehrer zu sein. Das soll jetzt nichts gegen Lehrer sein, aber ne, wer unterhaltsam Wissen vermitteln kann, dem stehen ganz, ganz viele Pfade offen. Und
aber ja, ich meine,
und dann noch die Geduld und das Können, den Stoff dem, naja, nicht ganz dem kleinsten Nenner anzupassen, aber schon den Schülern so anzupassen, dass man nicht nur dem Besten von der ganzen Klasse was beibringt, sondern im Idealfall allen gleichermaßen was beibringt. Das ist, boah.
Ich meine, Lehrer haben ja auch so, also die wirken ja so prägend auf einen persönlich. Also, jeder kennt ja, hat noch bestimmte Lehrer im Kopf, mit denen man irgendwie eine Beziehung hatte, ob die jetzt gut oder schlecht war oder ob man bei denen viel gelernt hat oder nicht viel oder gut war oder wie auch immer. Aber das ist so ein prägendes Verhältnis in der Schule, wie ein Lehrer ist und auf dich wirkt. Und der kann aus dir einen super Schüler machen oder er kann dafür sorgen, dass du das Fach abgrundtief hast für alle Zeiten und dadurch natürlich auch gewisse Interessensgebiete komplett abschreibst, sage ich mal.
Ja.
Also eine unheimliche Verantwortung, die Lehrer da auch haben. Aber ich stimme dir natürlich zu. Es ist auch ein, ich meine, ich bin ja auch Lehrerskind und meine Mutter war ja 30 Jahre lang Lehrerin. Hört ja auch jederzeit unseren Podcast, Grüße Mama. Und das Lustige ist, nur mal zu zeigen, wie das einen auch, wie Lehrer am Ende ihrer Karriere sind. Meine Mutter, die jede Folge unseres Podcasts hört, immer am Freitag, wenn sie spazieren geht im Grüneburgpark, hört sie den Podcast und ruft mich dann an und sagt immer, Schatz, ihr dürft nicht so gemein immer zum Jochen sein. Ich fühle mit dem Jochen.
Sehr gut.
Der Jochen ist so lieb. Ich kann total verstehen, was er meint. So, und dann sagt sie, dann sagt sie, aber Schätzchen, sag mal, macht ihr noch einen Podcast? Was ist denn Porn? Und dann sage ich, wie jetzt? Ja, ihr redet ja oft so von diesem Porn. Was macht ihr? Was ist denn dieser Porn-Podcast? Und ich so, ja. Ist es jetzt dein Ernst? Mama, das ist der Podcast, den du hörst. Wie, der heißt Porn? Und ich dann so, Mama, Podcast ohne richtigen Namen. Und sie so, hä? Ich so, Podcast O ohne R richtigen N Namen. Ach so. Das ist mir nicht aufgefallen. Also so viel erstmal zum Thema, wenn du 30 Jahre Lehrer bist. Ich glaube, da bleibt nicht mehr so viel von gewisse kognitive Fähigkeiten sterben einfach ab, glaube ich. Das geht nicht. Du musst ja nicht nur den Schülern alles beibringen, sondern du musst es ja jedes Jahr aufs Neue machen. Überleg mal,
ja.
Du musst jedes Jahr, musst du wieder einer Deppentruppe multiplizieren beibringen. Ist nicht so, dass du die irgendwo ans Ziel bringen musst, die haben es geschafft, dann kriegst du deinen Orden und ziehst weiter im Leben, sondern es wird resettet. Du fängst wieder bei Null an.
Vor allem, ich glaube, du kriegst auch überhaupt kein gutes Feedback, oder? Ist schon mal irgendjemand von euch zum Lehrer gegangen oder von den Elternteilen zum Lehrern? Vielen Dank, das haben sie aber toll gemacht, das kenne ich nicht.
Doch, ja? Das gibt's auch. Okay. Ja. Das gibt's auch. Doch, doch. Also gerade mit Lehrern, mit denen ich ein gutes Verhältnis hatte, denen hat man das auch gesagt. Die haben das in den Abi-Zeitungen gelesen. Ich glaube, beliebte Lehrer wissen auch, dass sie beliebt sind. Egal, ob das jetzt von Schülern ist oder auch Feedback von Eltern kriegen. Aber ich glaube tatsächlich, es ist eher so, dass du entnervte Eltern hast, die, wenn ihr Kind in der Schule versagt, die Schuld zu 95% bei den Lehrern suchen.
Weißt du, was ich glaube, dass die Lehrer haben mit Sicherheit, liebe Lehrer, meldet euch und bestätigt mich, mit Probleme mit so neureichen oder reichen Kindern, wo die Eltern irgendwie so ein hohes Tier sind und dann kommen die an, sie wissen ja und können sie nicht und mein Sohn kann ja gar nicht so schlecht sein. Das gibt es bestimmt so Fälle, wo die so richtigen...
Glaubst du, das hat damit zu tun, ob Eltern Geld haben oder nicht?
Ja.
Also, ich auch nicht.
Nicht,
aber ganz und gar nicht, weil
es gibt bestimmt so ein paar Pappenheimer, die so drauf sind. Hier so ein paar Eppendorfer Schnösel.
Es gibt auch, die keinen Cent haben, die glauben, dass wenn irgendwas nicht läuft, liegt es immer am Lehrer.
Ja, gibt's auch.
Ich kenne aus dem Bekanntenkreis meiner Mutter den ein oder anderen Fall, wo in dem Fall waren es zweimal Väter, zu den Lehrern gegangen sind und die regelrecht rund gemacht haben dafür, dass ihr Kind schlechte Noten bekommen hat. Also nicht freundlich angefragt, nicht irgendwie, aber kann man nicht und so weiter und so fort, sondern quasi angepöbelt dafür, dass das Kind schlechte Noten bekommen hat. Zu Recht übrigens schlechte Noten bekommen hat.
Ja, und dann musst du Lehrer sein und dann musst du es schlucken und da wird man doch bestimmt auch ausgebildet dafür, dass du dich sofort, ich könnte mir so richtig Eddie vorstellen. Eddie als Lehrer. Ja, aber mein Sohn ist doch, das kann doch nicht sein, das muss doch an Ihnen liegen. Ich möchte nicht wissen.
Ist das nicht eine der Berufe, die irgendwie die eine der höchsten Quoten haben an Leuten, die psychisch bedingt aussteigen, frühzeitig aussteigen und Frührentner sind und so? Ich meine, ich hätte da mal was gelesen, dass das Lehrer nicht sehr gut vorstellen.
Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da gab es schon viele, die plötzlich weg waren. Der war doch erst 45. Ja, der ist nicht mehr arbeitsfähig, der andere hat gesoffen. Also es gibt schon bestimmt viele,
die Ich meine, es gibt natürlich, kommt auch immer drauf an, in welchem, also welcher Jahrgang und Grundschule, Hauptschule und so weiter, wie alt die Kinder sind und so. Ich glaube zum Beispiel Oberstufe kann dann vielleicht schon ein bisschen angenehmer sein, wenn das junge Erwachsene sind, so die vielleicht sogar auch Interesse haben, ein gutes Abi zu machen und ernsthaft mitmachen. Aber wenn ich dran denke, wie ich drauf war, sage ich mal so, fünfte, so Pubertär und Pubertät, so fünfte bis neunte Klasse. Ich möchte mich an der Stelle, und das meine ich wirklich ernst, möchte ich mich bei all meinen Mitschülern und bei all meinen Lehrern, Musterschule, Abi-Jahrgang 98, möchte ich mich einfach wirklich von Herzen entschuldigen. Es war nicht alles Gold. Also es war vor allem nicht alles Comedy-Gold, auch wenn ich es gedacht habe. Das tut mir einfach wirklich vom Herzen leid. Ich möchte nicht wissen, wie viele Lehrer ins Lehrerzimmer gegangen sind oder wenn es Vertretung gab und sagst so, ist das die Klasse, wo der Etienne sitzt? Nee, mach ich nicht, habe ich keinen Bock. Ich war, glaube ich, echt ein Pain in the Ass.
Und das ist ja auch scheiße, wenn du da so einen Rotzlöffel drin hast, da leidet ja die ganze Gruppe runter, weil du einfach nicht mehr richtig Unterricht machen kannst, weil sich alles auf diesen Arsch fokussiert, in dem Fall auf dich. Ja.
Ich hatte, mein Mathelehrer habe ich erzählt, ne? Der hat mir damals gesagt, pass auf Eddie, ich gebe dir die 4, wenn du für den Rest des Jahres die Schnauze hältst. Und das war Herr Teser, Grüße. Das war der beste Deal, den ich in meinem Leben je gemacht habe, weil ich hätte niemals die 4 in Mathe geschafft. Und er wusste aber so, kann und dann habe ich auch wirklich die Schnauze gehalten. Hab nicht mehr, weil ich nichts gerafft habe, aus Langeweile oder aus, weil ich eh Mathe schon abgeschrieben habe, auch den Unterricht nicht mehr aufgehalten mit dummen Fragen. Wieso ist das so? Sondern wir haben uns darauf geeinigt.
Aber
ich werde niemals Integralrechnung, ich werde nie. Wie bitte?
Was hast du denn für Klausurnoten dann gekriegt?
Naja, in den Klausuren habe ich halt 5 geschrieben.
Okay, weil also ich frage mich ja gerade, wenn jemand
6
Klausuren schreiben würde, wenn man dann eine 4 rechtfertigen kann gegenüber, wenn andere Schüler halt nachfragen, die sagen,
ja, weil ich halt mündlich
keinmal gemeldet.
Nee, ich habe mündlich mitgemacht schon. Ich habe dann versucht,
so, weil du gesagt hast, du hast die Klappe gehalten.
Ja, im Sinne von keine dummen Sprüche mehr, kein Quatsch gemacht. So. Okay. In dem Sinne. Also konstruktiv mitmachen. Er hat gesagt, wenn du meinen Unterricht nicht störst, nicht ja, so war das quasi, ja, das Gentleman Agreement. Und ich war kein Sechser-Schüler, aber ich war halt so, also wenn ich eine 4 in Mathe geschrieben habe, dann habe ich mir was gegönnt anschließend.
War das bei euch auch noch so, dass man einen Tadel ins Klassenbuch kriegt? Also entweder kriegt man eine Rüge oder einen Tadel.
Eintrag ins Klassenbuch.
Und Tadel, wenn du 3 Tadel hast, dann kannst du von der Schule fliegen. Und das geht auch einher mit Besuch beim Direktor immer.
Also das war bei uns nicht mit 3, die Regel mit, es gab bei uns Klassenbucheinträge, das war dann ein Vermerk im Klassenbuch, da hat dann der Lehrer reingeschrieben, ja, Etienne hat heute den Unterricht gestört, weil er einen Schwamm an die Tafel geworfen hat, mitten im Unterricht, davon hatte ich mal pro Saison, hatte ich da auch schon mal 30 und
30?
Dann gibt es noch die, mindestens. Und dann hatte ich Akten, und dann gab es auch Akteneinträge. Das ist dann in die Schulakte.
Ja.
Das wird dann irgendwie erst nach ein paar Jahren oder überhaupt so, glaube ich, nach 10 Jahren oder so gelöscht. Und wenn du da 2 Akteneinträge oder 3 hast, dann kannst du von der Schule verwiesen werden. Da hatte ich auch 1 oder 2.
Nichts davon.
Was bist du denn für ein
Keine Klassenbucheinträge, kein irgendwas.
Warst du so ein Streber? Oder einfach ein normaler Kerl?
Einfach nur nichts Wildes gemacht. Also ich war, keine Ahnung, ich habe gelegentlich blau gemacht, ich habe gelegentlich dumme Kommentare von mir gegeben, ich war nicht in allen Fächern gut, aber ich habe keine Klassenbucheinträge oder zum Direktor oder so. Doch einmal, glaube ich, musste ich zum Direktor wegen irgendwas, aber das war es halt auch.
Warst du denn dann auch richtig scheiße in der Schule, weil du nur Kacke gebaut hast oder warst du auch, oder konntest du deine Leistung trotzdem abrufen und hast immer 2 geschrieben, Eddie?
Ich war durchschnittlich. Also ich würde sagen, ich finde, ich war gut dafür, dass ich so eine faule Sau war ich ganz gut. Ich habe ja, weiß nicht, ich habe, glaube ich, ein 2-5er-Abi oder so gemacht.
Okay.
Ich auch so.
Und dafür, dass ich irgendwie ab der, ich glaube, ich habe ab der 10. oder 9. Klasse habe ich eigentlich keine Hausaufgaben mehr gemacht.
Habt ihr auch in der Pause
also dann ich habe dann irgendwann so für mich beschlossen, dass ich einfach keine Hausaufgaben mehr mache, weil ich das einfach nicht einsehe.
Ich auch nicht.
Und also klar, man hat dann irgendwie
5 Minuten Pausen.
Ja, 5 Minuten Pause irgendwo abgeschrieben.
Hat einer Mathe?
Oder noch,
ich krieg's noch Erdkunde dafür.
Am Anfang der Stunde irgendwie die ersten 5 Minuten, wenn alle sich setzen, schnell schon mal hingesetzt, noch irgendwie was sodass es aussieht, als ob du was gemacht hast. Bei Mathe habe ich dann irgendwie 3 Aufgaben und habe gesagt, ja, sorry, ich konnte es, ich habe es einfach nicht raus, ich wusste nicht, wie es geht oder irgendwie drumherum gedruckst.
Ja gut, aber das war glaube ich die Mehrheit bei uns in der Schule oder in der Klasse zumindest. Wir haben halt auch, es hat ja nicht jede Schule die Pausen zwischen den Stunden gehabt, also feste. Bei uns gab es immer 5 Minuten Pause zwischen den Stunden und die haben halt zumindest ausgereicht, um was zu machen, was so aussieht wie Hausaufgaben.
Ja,
das war halt nicht immer die Qualität, die Hausaufgaben hätten sein sollen. Genau, dass der Lehrer halt nicht sagen konnte, er hat nichts gemacht, sondern er hat es halt einfach nicht zu Ende oder nicht fertig gemacht und dafür war es halt da und das ging.
Hatte ich euch die Geschichte, habe ich die Geschichte hier im Podcast schon erzählt, dass ich die letzte Deutscharbeit nicht mitgeschrieben hat und die Deutschlehrerin die Klassen, die Konferenzen, die Zeugniskonferenzen wegen mir verschoben hat und ich sie dann doch nachschreiben musste.
Das war irgendwie bekannt vor, ich weiß es nicht mehr genau.
Aber es ist wieder mal so eine Geschichte, wo du fragst, habe ich die Geschichte schon erzählt? Und dann erzählst du die Geschichte. Was kommt? Und
aber
wenn
wir
jetzt sagen, nein, die hast du noch nicht erzählt, wiederholst du dann jetzt den Satz nochmal?
Aber sie klingt vielleicht anders. Also ich war ja sehr schlecht und ich war sehr schlecht und sehr faul. Ich hatte, glaube ich, auch 50% Fehlstunden. Ich hatte einfach wirklich keine Lust auf die Schule und musste dann auch.
Das hatte ich zum Beispiel nicht.
Und nee, ich hatte so keine Lust.
Ich habe fast nie geschwänzt.
Ich habe wirklich fast, nur die Hälfte war ich da. Ansonsten bin ich immer ins Freibad gegangen, schwimmen. Und dann
mit der Gang.
Mit der Gang, genau.
Mit der Gang.
Und dann musste ich irgendwann, hatte ich eine 5 in Deutsch geschrieben und eine 4. Und die dritte Klausur wusste ich, alles klar, wenn ich da eine 5 schreibe, kriege ich eine 5, dann werde ich nicht versetzt. Und dann kann ich meine Lehrstelle als Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik nicht
antreten. Oh, ihr habt doch mündliche Noten gehabt auch.
Das war mein Realschulabschluss. Ja, das war die 10. Klasse. Ich habe ja mein Fachabi nachher erst gemacht. Also ich habe ja nicht. Ja,
Moment, aber du hast doch trotzdem auch eine mündliche Note gehabt, außer den Klausuren.
Ja, aber die war immer 5. Also da, auf die konnte ich mich jetzt nicht verlassen. Auf alle Fälle bin ich dann einfach 2 Wochen nicht hingegangen und habe die Klausur nicht geschrieben. Und eine Woche später, beziehungsweise nach den Zeugniskonferenzen, ist ja eigentlich normalerweise immer alles durch. Dann gehe ich also zur Schule wieder. Es ging um das Fräulein von Scudery, die Lektüre. Darüber musste man schreiben, habe ich natürlich auch nicht gelesen. Und dann kommt die Deutschlehrerin zu mir, wo ich in der Gruppe, in der Klasse stand und greift mich raus und sagt, Herr Dominikus, ich schreibe jetzt die Klassenarbeit nach. Ich habe die Zeugniskonferenzen verschoben. Dann hat die mich richtig rund gemacht. Ich habe geheult. Das war wirklich schlimm, weil ich gedacht habe, jetzt bricht die ganze Welt zusammen. Ich habe mich so schlecht gefühlt und musste von so einer.
Hat niemand bei dir angerufen, bist einfach 2 Wochen nicht zur Schule gegangen.
Ja, naja, okay, also die Wahrheit ist, ich habe meine Eltern herumgekriegt, meine Mutter, dass sie mir bitte eine Entschuldigung schreiben sollte. Sie bereut es, glaube ich, bis heute, das gemacht zu haben, aber ich war ein schlimmer Junge. Und
Es war doch klar, dass du die nachschreiben musst.
Nee, dachte ich, also für mich war das nicht klar. Also okay. Ich habe gedacht, Zeugniskonferenz vorbei, dann kannst du auch nichts mehr machen. Aber dass sie die Zeugniskonferenzen verschiebt, fand ich einen guten Move von ihr. Also Respekt an die Frau, die hat mich richtig in den Arsch getreten. Aber ich glaube, ich habe es schon mal erzählt.
Hast du direkt an dem
Tag geschrieben, wo sie dich gegriffen hat, oder was?
Ja, ich saß alleine vor ihr, sie saß am Pult. Hat mir einen Kugelschreiber gegeben, die Lektüre. Ich dachte, ich habe die Lektüre gar nicht bei. Ach, komisch, ich habe eine mit. Ich habe sie natürlich gar nicht gelesen. Das heißt, ich habe eine Arbeit geschrieben über eine Lektüre, die ich nicht gelesen habe.
Ich hatte eine ähnliche Geschichte, weil ich hatte die Schule in der Oberstufe für 3 Monate gewechselt, weil ich gedacht habe, ich fange nochmal neu an irgendwo in der Oberstufe. Und dann bin ich immer wieder zurückgewechselt auf meine alte Schule, weil es auf der neuen noch beschissener war und ich mich da schon direkt in den ersten 3 Wochen mit den Lehrern verworfen hatte. Und dann bin ich zurück an meine alte Schule und das hat letztendlich dazu zu Verwirrungen geführt, weil in der Abi-Klausur, in der Deutschklausur hatten die irgendwie vertauscht, bei welchem Lehrer ich war. Und dann sitze ich da und ich hatte als Abi-Auftrag hatte ich Goethes Faust. Das war also klar, dass ich über Goethes Faust schreiben werde. Und dann kam die Klausur und es war eine Klausur, die andere Klasse behandelt hat, zu einem anderen Buch, was ich nie gelesen habe. Und dann sitzt du da in der schriftlichen Abitursprüfung Deutsch und es kommt eine Aufgabenstellung zu einem Buch, was du nicht gelesen hast. Und du merkst, okay, die checken nicht, dass du, dass das gar nicht, dass nicht die richtige Klausur für mich ist. Und da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich dann echt nicht wusste, was ich machen soll. Und das habe ich dann, Gott sei Dank hat sich das dann geklärt, weil ich bin dann nach vorne gegangen und gesagt, das kann nicht sein, ich hab dieses Buch nicht gelesen. Es war aber nicht die Lehrerin, die ich hatte. Also es war einfach irgendeine Tutorin, die da nur bewacht hat. Und dann hatte sie aber noch einen anderen Briefumschlag mit einer Goethe-Klausur, mit einer Faust-Klausur und die habe ich dann gekriegt. Oh, aber das war erstmal ein Schock.
Ich muss kurz fragen, Jochen, was hast du denn für eine Note geschrieben?
5+. Und ich habe eine 4 Miete.
Abi? Plus.
Nein, 5 Plus in dieser besagten, in dieser nachgeschriebenen Arbeit habe ich eine 5 Plus. Und dann habe ich eine 4 Minus gekriegt. Also meine Versetzung und meine Lehre waren dadurch garantiert. Und das wusste die natürlich auch. Und sie, als ich das dann abgegeben hat, ich habe fürchterlich geheult. Ich meine, das war so wirklich so peinlich. Das war so peinlich. Und dann hat sie mir gesagt, ich hätte dich auch so nicht sitzen gelassen. Aber ich wollte, dass du hier antanzt. Ich wollte dich noch mal ärgern. So.
Gott.
Ja, das hat sie auch geschafft. Aber das ist schon ganz cool.
Eigentlich super nett und super mies zugleich.
Ne? Ja, super nett, super mies. Ich hätte dich eh nicht sitzen
aber eine
gelassen.
Eine wichtige Lebenslesson.
Ja, ja, so. Ich bin noch nicht stolz drauf und ich erzähle das auch nicht gerne. Aber es ist Weihnachten.
Ist auf jeden Fall hängen geblieben.
Weihnachten wird die Geschichte immer ausgepackt. Ja. Ey, das ist, ja. Schule, meine Güte. Das waren Zeiten.
Wir können jetzt direkt umschalten zum Oberlehrer, der jetzt uns Fragen stellen lässt.
Ja.
Nee, komme diesmal
zum,
nicht.
Zum Rätsel, ne?
Wie? Hast du kein Rätsel?
Ja.
Oder was?
Jochen ist doch heute dran.
Ich habe ein Rätsel geschickt.
Jochen macht ein Rätsel.
Nee, ich habe ein Rätsel, ich habe ein Rätsel geschickt bekommen. Spiele ich euch mal eben vor. Ich suche gleich mal den Namen aus, wer das war.
Auch wenn du das Rätsel machst, darfst du unseren Bumper nicht vergessen, hallo?
Achso, eine Sekunde. So, bevor das Rätsel startet, haben wir noch was für euch.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
So, Eddie, ich weiß ja, du bist ja totaler Film-, Serien-, Kino-Experte, Hollywood-Fachmann sozusagen. Ja. Es gibt bei Disney Plus was Neues. Disney Plus hat am 23. Februar was Neues gestartet und das bedeutet für mich noch mehr geilen Inhalt, ne?
So sieht es nämlich aus, nämlich Star. Was ist Star? Star ist einfach nochmal ein Angebot, das sich, ich würde mal sagen, ein bisschen mehr noch an erwachsene oder ältere Zuschauer richtet als das bisherige Programm, wobei da natürlich auch schon einiges dabei war. Aber jetzt kommen auch nochmal ein paar Sachen ab 16 zum Beispiel, vielleicht sogar auch ab 18. Tolle Serien, tolle Filme, also komplett eine ganz neue Welt mit ganz vielen neuen Sachen. Also wir haben hier die Listen, ich weiß gar nicht, wo man die Zeit hernimmt. Soll, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel alleine für Scrubs. Scrubs
habe ich noch nie gesehen. Muss ich jetzt anfangen? Also
eine meiner absoluten Lieblingsserien of all times kommt komplett in den Star-Bereich bei Disney Plus. Dann Buffy zum Beispiel im Bann der Dämonen, klassische, ist schon ein bisschen älter, so eine richtig schöne 90s-Serie, aber die damals revolutionär war. 24 kennst du noch, oder? Haben wir bei Giga immer geguckt.
Natürlich. Großartig.
Also es gibt American Dad, Family Guy, Grey's Anatomy, Lost zum Beispiel. Für alle, die Lost noch nicht gesehen haben, wäre das zum Beispiel auch mal was, was man noch aufholen kann. Auch wenn mir da das Ende nicht so gut gefallen hat, aber der Weg ist das Ziel.
Oh, ich sehe noch hier in der Liste, das muss man natürlich gesehen haben. Stirb langsam 1 bis 4, wer es noch nicht gesehen hat, das ist eigentlich, bevor man stirbt, ist das so Pflicht, oder? Dass man das gesehen hat.
Ja gut, also Stirb langsam natürlich alle Teile absoluter oder 1 bis 4 absoluter Klassiker, Braveheart, Con Air, Master and Commander, haben wir neulich noch bei Kino Plus drüber geredet, fantastischer Film mit Russell Crowe auf hoher See. Also es gibt richtig viele neue Sachen, die man sich angucken kann, auch ein paar Guilty Pleasures. Und das Ganze wird jetzt als neue Welt bei Disney Plus integriert. Mhm. Und Disney Plus 8,99 € im Monat und jederzeit kündbar.
Das ist
und
gut.
Ist auf jeden Fall eine große, dicke Empfehlung.
Und wir sind ja Eltern. Es gibt eine zuverlässige Kindersicherung. Da weiß man also immer, was die Kleinen gucken und was sie vor allen Dingen nicht gucken dürfen. Ist total einfach eingerichtet. Was ich noch ganz cool finde in diesem Paket, es gibt Groupwatch. Also da kann man sozusagen mit anderen, die nicht in einem Raum sind, online Serien und Filme genießen. Das finde ich persönlich ziemlich geil eigentlich.
Kann man nicht meckern. Star ab sofort die sechste Welt, wenn man so will, bei Disney Plus. Neben Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic und Disney jetzt ein fester Bestandteil von Disney Plus. Also checkt das ab, wenn ihr es nicht eh schon habt. Disney Plus mit Star.
Achtung.
Okay, kommen wir zur Frage. Die lautet einfach nur: Was ist eine Pompe?
Ja. Was ist eine Pompe? Ich suche gleich nochmal raus, wer es mir geschickt hat. Wäre peinlich, wenn ich das nicht erwähnen könnte. Über Insta hat er mir geschrieben. Was ist eine Pompe?
Ist das buchstabieren?
Nee. B.
Das geht schon gut los, ey. Aber das war ein Nein.
Warte mal.
Ich bin dran.
Das war ein Nein. Ja, das war ein Nein. Warte mal, hast du jetzt nachgefragt grundsätzlich? Oder wolltest du, nee, das war jetzt.
Ja, natürlich.
Okay, das war jetzt nicht, kannst du die Frage nochmal wiederholen, okay?
Immer wenn ich so ein Rätsel stelle, mein Wort, was noch niemand gehört hat, buchstabiere ich das doch wenigstens.
Ja, Pompfe. P-O-M-P-F-E. Pompfe. Pompfe.
Pompfe. Sicher?
Ich check das nochmal, aber geht erstmal davon aus, dass es natürlich.
Jetzt bist du auch raus.
Nein, Georg ist dran.
Ja, komm, Georg, mach, leg los.
Ah, geht gut los. Pompfe.
Pompfe. Ist richtig geschrieben. P-O-M-P-F-E. Pompfe.
Pompfe. Hat es irgendwas mit Äpfeln zu tun?
Nein. Aber den Gedankengang würde ich gerne mal wissen. Hast du schon so ungefähr eine Vorstellung, was du... Nee, okay.
Nee. Doch, Pomme ist ja, Jus de Pomme ist ja auch Apfelsaft. Könnte aus dem Französischen.
So, Moment, du bist ja mein Konkurrent.
Ja, das ist richtig. Also Pompfe. Ist es aus dem Bereich der Musik?
Nein, aber eine sehr gute Frage.
Was, ein Klampfe?
Also die Frage ist von...
Ich dachte auch
von,
an Pommesklampfe.
Von Patrick erstmal. Vielen Dank, Patrick. Der hat übrigens einen 1000-Tote-Podcast, einen True-Crime-Podcast, sagt er. Ja. Patrick, dankeschön. Also, wer ist dran? Georg, ne?
Pompfe.
Pompfe.
Musik nicht.
Ey, diese Situation hier.
Ja, ich habe gedacht so, guck mal, der spielt die Pompfe. Oh, ich habe auch mal die Pompfe gespielt.
Ich dachte auch irgendwie so, Klampfe, man, Pompfe. Ja,
Pompfe schon, aber denk sein. Da doch mal einen Schritt weiter. War ein Spaß.
Reich mir doch mal die Pompfe.
Ja. Ich habe aber die Pompfe jetzt so auf.
Ist es ein umgangssprachliches Wort? Es klingt so umgangssprachlich.
Nee.
Pompfe. Ist der Begriff Pompfe, beschreibt er einen Gegenstand?
Ja.
Ist das ein Gegenstand, den normale Menschen bei sich zu Hause haben?
Nee, würde ich nicht sagen.
Ist es ein Werkzeug im weitesten Sinne?
Nein.
Kein Werkzeug, kein Gegenstand, den man so zu Hause... Ist es ein Gegenstand, den man käuflich erwerben kann?
Gehe ich mal von aus. Weiß ich jetzt nicht, aber bestimmt, ja.
Ja, man kann ja fast alles kaufen.
Kann.
Ist auch gar nicht so.
Also ich gehe mal davon aus, dass du es auch kaufen kannst. Ja.
Hm.
Hey, das ist schön hier, also diese Rolle. Die Georg
ist
jede
das
Woche
ein Gegenstand? Ist es ein Gegenstand? Ist es ein großer Gegenstand? Okay, das ist eine dumme Frage. Was
sag mal,
bedeutet groß?
Sag mal, was
ja,
groß?
Ich sag mal, ist es so groß wie ein Mensch? Ein ausgewachsener Mensch?
Fast, würde ich sagen, ja. So.
Ist es schwer? Kann ein Mensch, könnte ich das hochheben?
Ja. Ja. Auch du könntest
das heißt
das nicht,
ich kann sehr schwere
schwer?
Sachen
ja.
hochheben.
War das ein Ja auf, das ist schwer oder ein Ja auf, kann Etienne es hochheben?
Auf
beide.
Nee, also, warte mal, hast du gefragt, ist es schwer?
Ja, kann ich es hochheben?
Dann hat er gefragt, kann ich es hochheben? Du hast
okay, das sehr gut aufgepasst, Georg. Das Ja ist dann in erster Linie auf Eddies Frage zu, kann ich das hochheben? Also so schwer ist es nicht. Also,
okay. Ich kann es hochheben. Kann es Georg auch hochheben? Okay.
Nein. Georg ist dran. Nein, natürlich.
Ja. Warte. Also es ist etwas, das ich hochheben kann. Ist es im aus dem Bereich des Sports?
Sehr gute Frage. Ja.
Pompfe. Okay, ist es etwas aus dem Bereich des Sports? Sports. Ist es aus einer olympischen Disziplin?
Nein.
Okay.
Was mich immer noch komplett irritiert, ist, dass du so gezögert hast bei der Frage, ob man es kaufen kann und du nur vermutest, dass man es kaufen kann. Das irritiert mich gerade komplett.
Naja, ich weiß es halt nicht. Man könnte es, man, also man, es gibt es bestimmt zu kaufen.
Ich kenne aber keinen Gegenstand aus dem Sport, bei dem es diskutierbar wäre, ob er kaufbar ist. Ist es kaufbar oder ich wüsste gerade nichts, was nicht käuflich ist?
Also ich habe Bilder vor mir. Ich habe Bilder vor mir, die sehen nicht so gekauft aus. Wenn das dann schon jetzt ein Tipp, wenn ihr jetzt schon einen Tipp braucht.
Daraus folgere ich mal, dass es vermutlich häufiger selber hergestellt ist, gebaut ist.
Gehe ich von aus, ja. Ich hoffe, ich habe recht, aber am Ende ist es nicht so
entscheidend. Groß, schwer, aber Etienne kann es hochheben, also 10, 15 Kilo. Kaufen vielleicht, man baut es selber.
Man baut es selber. Man baut es selber?
Naja, das haben wir doch gerade, war doch gerade die Frage. Das ist so aus.
Ja, ist nicht gekauft, also ich habe gesagt, es kann ich. Also fasse es nochmal zusammen. Man kann es mit Sicherheit auch kaufen, aber ich glaube eher, dass es selbst zusammengebaut.
Man kann es mit Sicherheit kaufen.
Okay, ja, kann sein.
Ist die Sportart eine Freiluftsportart?
Ja.
Es ist keine olympische Sportart, es ist eine Freiluftsportart. Dann nehme ich auch mal an, dass es... Gehe ich recht in der Annahme, dass diese Sportart nicht sehr häufig ist? Also nicht sehr... Oh Gott, jetzt sind wir bei dem, was Jochen für häufig hält. Ich frage nicht so rum.
Was halte ich denn?
Gehst du davon aus, dass... dann ist anders. Gehe ich recht in Annahme, dass keiner von uns dreien das je gespielt hat?
Ja.
Nee. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf die Lösung, weil ja, ich habe schon echt nicht sehr viele Sportarten ausprobiert.
Wir haben es nicht ausprobiert, glaube ich nicht. Sonst müsstet ihr das... Wenn man es ausprobiert hätte, würde man das sofort wissen, glaube ich.
Okay. Diese Sportart funktioniert auch nur mit diesem Gegenstand. Also der ist unersetzlich dafür, ja?
Ja. Wenn ich sie richtig verstanden habe, ja.
Also beim Fußball wäre jetzt der Ball unersetzlich.
Ja, schon klar.
Ich habe gerade in eine Richtung überlegt, aber die kann es dann eigentlich nicht sein, weil es die zumindest auch ohne einen solchen Gegenstand gibt. Die Sportart wird auf dem Land ausgeübt.
Auf dem Land?
Handball oder ja. Was?
Was meinst du auf dem Land? Also in ländlichen, in Dörfern?
Im Wasser oder? Zum Beispiel.
Ach so, okay. Auf dem Land, ja, genau. Ist eine Landsportart.
Bewegt man sich bei der Sportart zu Fuß vor?
Eine sehr gute Frage, ja.
Haben die Spieler bei der Sportart irgendeine Art von Schlag- oder Wurfgerät, wie man, also Tennisschläger, Hockeystick, Dings, Baseball-Dings, sowas in der Art? Irgendwas, was sie in den Händen währenddessen halten?
Ja.
Haben sie.
Nämlich eine Pompe.
Da habe ich mich gerade gefragt, ob ich das fragen soll. Dann gehe ich... Warte mal.
Jetzt gehe ich jetzt... Hallo? Diese Verneinungstaktik-Fragen.
Das, was Sie in der Hand haben,
ja,
ist keine Pompe. Aber ich frage es andersrum. Gehe ich recht in Annahme, dass das keine Pompe ist, was man dann in der Hand hält?
Oh, nein. Das ist eine Verneinungsfrage.
Gehe ich recht in der Annahme, dass es keine...
Du musst fragen, hält man die Pompe dabei in der Hand?
Ja, wüsste ich, wenn ich wollte, dass ich ein Ja kriege. Ich gehe davon aus, dass ich ein Nein darauf kriegen würde.
Aber wenn du ein Nein darauf kriegst, dann kann ja Eddie lösen.
Richtig, deswegen habe ich ja so gefragt, wie ich gefragt habe.
Ja, aber es gelten keine Verneinungsfragen, das weißt du doch als Rätselsteller.
Doch, tun sie, schon immer. Nee. Im letzten Rätsel habe ich auch darauf hingewiesen, wie man die Frage stellt.
Ich bin jetzt doch der Schiedsrichter in meinem Spiel, ne?
Ja.
Du änderst die Regeln?
Die Regeln waren immer keine Verneinungsfragen, Georg.
Nein, die waren noch nie keine Verneinungsfragen. Wie kommst du darauf?
Weil wir immer schon gesagt haben, man soll nicht fragen.
Nein!
Ich rechne dann darum, dass es kein
letzte Folge erst. Ich erinnere dich, dass ich Jochen darauf hingewiesen habe, wie man diese Frage zu stellen hat. Himmel.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Also stell jetzt auch bitte nochmal deine Frage.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das, was man in der Hand hält, keine Pompe ist bei diesem Sport?
Nein.
Gut.
Gehe ich recht in der Annahme, dass man bei dieser Sportart eine Pompe in der Hand hält?
Ja. Achtung, die Lösung kommt von Patrick.
Hä? Ja, Moment, nur was?
Du hast es gelöst.
Hast du noch nicht gelöst.
Doch.
Ich habe da nur gelöst, dass man eine Pompe in der Hand hält, aber ich weiß doch immer noch nicht, was eine Pompe ist.
Oder was der Sport ist.
Ja, den Sport werde ich nicht
wieso haben wir es denn gelöst, nur weil wir wissen, dass das in der Hand hält?
Okay, ja.
Was wolltest du denn wissen? Was ist denn die, was ist denn die Fragestellung?
Was ist eine Pompe?
Glückwunsch.
So, und jetzt habe ich gesagt, ich habe rausgefunden, dass man die Pompe in der Hand hält. Findest du, dass damit die Frage beantwortet ist?
Fast.
Was ist eine Pompe? Man hält es in der Hand.
Du weigerst dich, den Punkt anzunehmen, Mädchen. Das ist auch ein Neuland.
Ich will,
ihr habt ja schon recht, Die Frage ist noch nicht beantwortet, was ist eine Pompe? Das ist richtig. Also, du musst weiterfragen.
Ich weiß halt immer noch nicht, was eine Pompe ist. Ich weiß, dass man sie in der Hand hält, aber ich weiß nicht, was es ist.
Ja, okay.
Ich weiß weder die Sportart noch, was eine Pompe ist. Weißt du, was eine Pompe ist, Georg, jetzt? Nur weil man sie in der Hand hält.
Das hätte ich doch gesagt. Ich ging davon aus, dass man noch nicht
also
in der Hand hält.
Wieso will denn der Jochen dann jetzt Punkte verteilen? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Das stimmt. Das macht keinen Sinn, aber es ist zwar lustig.
Also, man hält die Pompe in der Hand. Hat es was mit, ist es im Bereich des Flugsports?
Nein.
Was, so Segelfliegen oder so.
Also Segelsport. Achso. Nee, ihr habt total recht. Ich habe das Bild hier vor mir und für mich, ich muss mich umstellen in eure Gedankenwelt. Ich habe schon gedacht, ja, ist ja klar, dann wissen die es, aber ihr wisst es ja nicht. Also, da war ich ein bisschen voreilig. So war ich auch in der Schule schon.
Ich bin dran, man hält das Ding in der Hand. Das Lustige ist, dass Jochen ja zu glauben scheint, wenn wir wüssten, wie das Ding aussieht, wüssten wir, worum es sich handelt. Das irritiert mich jetzt gerade.
Das Problem ist, wenn er die Sportart nicht kennt, ne? Also, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr nicht wisst, um welche Sportart es sich handelt. Also, sonst wärt ihr schon drauf gekommen. Ja. Jetzt müsst ihr natürlich so fragen, irgendwie anders fragen, um rauszufinden, was es ist, ne? Also, deshalb müsst ihr die Sportart mal.
Aber Moment, das ist eine Sportart, die, von der man noch nie gehört hat, oder was?
Von der ihr noch nie gehört habt.
Als du das Rätsel bekommen hast, kanntest du dann diese Sportart? Hast du sie schon mal gesehen oder davon gehört?
Ja, aber war mir nicht so bewusst. Ja, als ich das Bild gesehen habe, ja, kannte ich die.
Okay,
aber ich habe sie weder selber gespielt noch, aber ich wusste schon, dass es sowas gibt.
Weil wenn das jetzt eine Frage nach einer Sportart wäre, die noch niemand von uns je gesehen oder von gehört hat, macht es das deutlich schwieriger, drauf zu kommen.
Ja, das wird das Problem sein, aber da kann ich ja nichts für. Hätte ja auch sein können, ihr wisst das. Also es ist eine Sportart, die hier in Deutschland wohl, wie Patrick sagt, verbreitet ist.
Ah ja, so verbreitet, dass man sie bei Weihnachtsfeiern ausübt.
Ey, da bitte, Georg, ne, zum Thema Curling und Eisstockschießen, ganz dünnes Eis.
So, ey, bleiben wir jetzt mal bitte bei der Pompe.
Ja.
Du bist dran. Nee, ich bin dran. Nee, du bist dran.
Nee, Georg. Ich bin dran. Und wir wissen jetzt, dass man die Pompe in der Hand hält. Oder in den Händen hält. Das haben wir, glaube ich, nicht so eindeutig geklärt bislang. Und dass sie essentiell ist für den Sport.
Aber ganz kurz, Leute. Wisst ihr, was ihr jetzt schon gemeinsam wieder vorbereitet? Und deshalb, ihr bereitet schon wieder vor, mich nach dem Rätsel und nach der Lösung von Patrick zu beleidigen, dass man so ein Rätsel doch niemals stellen könnte, weil das keiner wüsste. Genau das bereitet ihr gerade vor.
Dass du noch etwas gefragt hast, von dem du noch nicht mal weißt, wie man schreibt. Einer Sportart, von der wir noch nie gehört haben, dann Punkte verteilen wolltest für die Nichtlösung. Also du bist hier auf dem dünnen Eis.
So, keiner verlässt diesen Podcast, bevor ihr nicht die richtige Lösung habt.
Okay. Du sagst also, du kanntest die Sportart und bist der Meinung oder du glaubst, dass wenn wir das Sportgerät sehen würden, wir auch kennen.
Das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht.
Also wenn wir jetzt aus dem Kopf eine Sportart erfinden müssen, um das Rätsel zu lösen, wird das verdammt schwer.
Also um die Sportart wird hinterher von Patrick erklärt und ich kann auch den Wikipedia-Eintrag nochmal. Es ist jetzt nicht so wie... Ja, wie Elefantenpolo oder so. Das kann man ja sicher Tore, Stock,
das hätten wir Elefant schon mal gesehen, das stimmt.
Genau. Okay, jetzt komm Georg, stell mal ein paar Fragen. Wir kommen ja schon
ist,
noch drauf.
Moment, es ist unbekannter als Elefantenpolo. Wir haben gerade festgestellt.
Dann kann es nur Handball sein. Großstadthandball.
Okay. Okay, ich habe eine Frage.
Ja, bitte, du bist auch dran.
Ist ein Ball oder ein ballähnliches Sportgerät involviert?
Sehr gute Frage, ja. Glaube ich, warte mal.
Und dieses ballähnliche Sportgerät wird mittels Pompe gespielt?
Ja. Mhm.
Okay.
Warte mal.
Weißt du nicht.
Och Jochen, ey.
Ich glaube, ja, auch. Ja, ja, es wird, man kann damit auch spielen, den Ball. Ich hoffe,
auch.
Stimmt, das stimmt. Aber sagen wir es mal so, die Pompe ist aber nicht in erster Linie dazu, um den Ball zu spielen. Das ist eine richtige Antwort von mir. Ja.
Man hat ein Sportgerät, mit dem man den Ball spielen darf, das man braucht, mit dem man aber nicht in erster Linie
genau.
den Ball spielt.
Genau. Und jetzt gebe ich euch mal einen Tipp. Ihr hängt ja so ein bisschen. Fragt doch mal, jetzt wisst ihr schon, was die Pompe ist. Zumindest hat, ja. wo sie, man hat sie in der Hand, ne? Mhm. Fragt doch mal, nach dem Aussehen, beschreibt sie doch mal für mich. Dann wird es vielleicht ein bisschen klarer, was man damit machen könnte hinterher.
Mit Ballsportart, mit einem Sportgerät, mit dem man den Ball spielt.
Wer ist denn dran? Bin ich dran?
Erst in den Ball, ich bin dran.
Ja,
und es ist groß, das Sportgerät. Ich nehme an, dass es ein längliches Sportgerät ist.
Richtig.
Ich hoffe, so ziemlich jedes Sportgerät zu.
Richtig.
Ist es mannshoch?
Ja.
Ungefähr, also so ungefähr 2 Meter hoch.
Es gibt sogar schon deutsche Meisterschaften da in dieser Sportart.
Geht ungefähr 2 Meter hoch, es wird ein Ball gespielt, aber nicht vornehm. Wozu braucht man denn ein Sportgerät, wenn man damit nicht den Ball spielt an Land? Was macht Maulwurfshügel plattklopfen? Ich habe gerade überhaupt keine Idee, wozu man das Ding brauchen könnte, wenn nicht, um den Ball zu spielen.
Nicht ausschließlich, habe ich gesagt, ne?
Naja, gut, aber du sagtest nicht mal nicht nur ausschließlich, sondern nicht vornehmlich. Also nicht, dass es das Hauptding ist, was man damit macht. Was macht man denn sonst damit? Dient das der Fortbewegung?
Nein.
Dient das, um damit Gegner zu schlagen?
Ja. Und ich würde sagen... damit hast du auch die Lösung, ne, oder?
Also ist das eine Waffe?
Ja, kann man so sagen. Also, ja. Es ist im Prinzip eine Waffe. Und das lasse ich jetzt mal gelten. Ich darf das ja entscheiden, ne? Mhm. Ich lasse mal...
Aber es nervt mich, dass wir die Sportart... Was ist die Sportart?
Also Patrick, löst jetzt auf. Sekunde.
Und die Antwort darauf ist, eine Pompe ist ein Stab... der mit Schaumstoff gepolstert ist und ist das Sportgerät in der Sportart Jugger. Im Jugger ist eine relativ verbreitete Sportart, auch und besonders in Deutschland, allerdings nicht wirklich bekannt. Und diese Stäbe werden dazu genutzt, dass die Spieler sich gegenseitig damit treffen und schlagen müssen, allerdings nicht auf brutale Art und Weise. Und der Ursprung des Begriffs Pompe liegt einfach nur darin, dass wenn Schaumstoff auf Schaumstoff geschlagen wird, eine Art Pompfgeräusch entsteht. Und deswegen wurde es irgendwann nicht mehr Waffe genannt, weil es halt auch nichts Gefährliches ist, weil es auch Schaumstoff ist. Deswegen wurde der harmlose Begriff daraus kreiert und es wurde gesagt, das ist jetzt eine Pompe.
Ja. Jetzt fragen wir uns natürlich...
Okay, das war sehr nah am Mikrofon. Es war sehr übersteuert. Ja. Das musst du wahrscheinlich nochmal nachträglich einspielen. Das hat mir gerade die Ohren rausgeblasen. Ich kenne Jugger natürlich, denn es gibt einen Film
genau.
mit Rutger Hauer,
ja.
die Jugger. Und ich schätze mal, dass dieses Spiel auf dieser Endzeitsportart basiert, die in diesem Film behandelt wird, die Jugger. Ist ein ganz cooler Film sogar, ich mag den ganz gerne. Mhm. Da hat aber auch einer noch ein Netz, glaube ich, eine Kette. Mhm. Und es ist so ein bisschen Mad Max-mäßig in dem Film und also da fällt einem auch das Auge raus und ein bisschen brutal und so. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass es das als echte Sportart gibt.
Aber ich meine,
es gibt auch Leute, die spielen Quidditch. Also insofern krass.
Den Begriff Jugger kannte ich irgendwie, aber ich die Sportart habe ich jetzt, ich glaube, die habe ich mal irgendwo mal in der Zeitung gelesen, aber das war auch alle, mehr Kontakt habe ich. Ich weiß bis heute nicht, sind da Bälle im Spiel wie beim Fußball, wo man ins Tor schießen muss? Ich glaube, es ist ein Jug, der ins Tor getragen werden muss und die anderen müssen wie beim Rugby verhindern, dass der da ins Tor geht. Aber ein Punkt für Eddie auf alle Fälle. Die Jugger, Kampf der Besten, 1989.
Ablauf zu Beginn jedes Spielzuges stellen sich die Mannschaften hinter ihrer Grundlinie auf. Der Jug wird in der Mitte des Feldes platziert. Nach dem Startkommando des Schiedsrichters 3-2-1 Jugger dürfen beide Mannschaften das Spielfeld betreten. Die Läufer versuchen, den Jug zu nehmen und ihn in das gegnerische Mal zu stecken. Bleibt der Jug im Mal stecken und berührt kein Läufer mehr den Jug, so bekommt seine Mannschaft einen Punkt. Mit dem Erzielen eines Punktes endet der Spielzug und die Mannschaften stellen sich neu auf. Zwischen den Spielzügen haben die Mannschaften die Gelegenheit, Spiele ein- und auszuwechseln, um ihre Taktik zu besprechen. Es werden so viele Spielzüge gemacht, bis die Zeit abgelaufen ist. Es gewinnt das Team, welches nach Spielende die meisten Punkte hat. Aber Pompfen. Die verwendeten Sportgeräte beim Jugger heißen Pompfen. Stilisierte Schwertklingen oder ähnliches sind verboten. Die Polsterung muss rund und sorgfältig. Achso, siehst du, im Film sind das halt echte Waffen. Stab, Q-Tip, Langpompfe, Kurzpompfe, Schild, Kette.
Ja, sieht aus wie so
ein gültiger Treffer ist dann erreicht, wenn die Pompe des Treffenden regelkonform geführt wurde.
Sieht aus wie so ein großes Ohrenstäbchen, ne? So ungefähr.
Ja. Interessant, interessant, was es nicht alles gibt. Naja. Gut, kommen wir zu unserer Patreon-Seite, patreon.com/podcast-ohne-namen. Und nicht nur haben wir da 4 Folgen von vorn, Verbrechen ohne richtigen Namen, letzte Woche veröffentlicht, sondern wir haben auch unseren Frage-Antwort-Thread, den wir jeden Monat eröffnen. Und auch dieses Mal haben wir ein Hour Ask Us Anything mit Fragen. Jochen, hast du vielleicht schon was rausgesucht? Weil ich war gerade noch.
Alexander Mann, lieber Fritteuse oder Grillfood? Ja, für mich eindeutig Grillfood. Ja, aber Fritteuse dann zu schöne Pommes ist auch nicht schlecht. Also, aber das ist eine einfache Entscheidung, ja, oder?
Grill. Oh, wer hat denn eine Fritteuse? Es hat doch niemand eine Fritteuse.
Ich nicht, ihr habt auch keine.
Habt ihr mal? Nee, wir hatten früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, eine und das war immer mega ätzend, wenn das Fett dann da drin ausgetauscht werden muss und so. Aber hat mal einer so eine, es gibt doch so Trockenluftfritteusen oder sowas, ne? So, oder Luftfritteusen. Hat das mal jemand probiert? Nee. Taugt das was? Nee. Ich habe keine Ahnung.
Nee.
Ist ja nicht der einzige Witz an der Fritteuse, dass du es halt in so einem Fettbad machst? Also dafür frittiert man das doch, oder nicht?
Übrigens, wenn ihr Pommes frittiert, ne, die kann man ja selber schneiden. Da gibt es so extra so Schneidedinger, wo die dann so als längliche, also als Pommes rauskommen, Kartoffeln. Und dann der Trick ist, damit die gut werden, einmal frittieren, kurz, vorher mit Wasser abwaschen und in Wasser lagern lassen, damit irgendwie die Stärke rausgeht. Dann einmal frittieren, wieder raus und dann abkühlen lassen und nochmal frittieren. Und dann sind die super knusprig. Habe ich mal gemacht. Grüße an Jack gehen raus. Hervorragende Pommes. Tim Lied hat eine Frage. Ich habe hier ein Laminiergerät. Möchtet ihr das haben? Ich nicht.
Ich war gestern in der Metro.
Eigentlich.
Und da habe ich gesehen, Laminiergerät. Laminiergeräte und ich bin extra zu dem Regal gegangen und da waren da keine. Die waren ausverkauft. Was ist los mit Deutschland?
Die Leute hören unseren Podcast, glaube ich.
Und kaufen Laminiergeräte.
Geil.
Ja, natürlich. Du weißt auch, dass jeder Zettel erst dann Gültigkeit besitzt, wenn er ordnungsgemäß laminiert wurde. Wenn du also möchtest, deine Nachbarn irgendetwas tun und du da in passiv-aggressiver Art und Weise darauf hinweisen willst, dann reicht es ja nicht, diesen Zettel irgendwo hinzukleben. Der hat ja keine Gültigkeit.
Aber tatsächlich,
ja, laminiert ist offiziell.
Tatsächlich glaube ich natürlich, dass auch viele, viele Geschäfte und so, die sagen, okay, Eingang wegen Corona hier rechts zu Bäckereien und so, die brauchen natürlich irgendwie Hinweisschilder und laminieren sich dann eben so einen Zettel, ne? Ich glaube schon, dass der Laminieraktien, gibt es an Aktien, da muss ich gleich mal googeln, die Laminiergeräte herstellt. Ich glaube, das ist ein heißes Eisen. Das brauchst du ja wirklich. Ah, okay. Hast du eine Frage mittlerweile?
Tessador fragt, was ist das Dümmste, das ihr bisher gemacht habt, während euch bewusst sein sollte, dass es vollkommen dumm ist, dämlich ist?
Haben wir das nicht?
Wie zum Beispiel
das ganz ähnliches letztes Mal?
Wie zum Beispiel gegen einen Viehzaun zu pinkeln, während der Kumpel sich vor Schmerzen auf dem Boden krümmt und das Gemächt hält. Ist mir nie passiert. Also habt ihr schon mal was Dummes gemacht im Bewusstsein, dass es was Dummes ist?
Ja, die Frage kommt mir auch bekannt vor. Ja.
Nee, beim letzten Mal war es ein bisschen was anderes. Da war es, glaube ich, was mit
ich bin einmal, einmal wirklich über die Autobahn gelaufen, quer rüber. Ganz, ganz früher.
Ernsthaft?
Ja.
Alter,
da bin ich nicht stolz drauf. Es ist viele Jahre her. Damals war ich noch in der Sprungturmgang in Ratingen. Hab viele verrückte Scheiße gemacht.
Da war das die Mutprobe,
das, was ich,
Einlass zu bekommen.
Wir wollten zu unserem Kumpel nach Tiefenbruch. Und da musste man entweder über die Autobahnbrücke gehen damals oder quer über die Autobahn. Wir wollten schnell sein. Es war wirklich.
Oh mein Gott, ist das dumm.
Ja. Das schneide ich, glaube ich, raus. Das kann ich ja niemandem erzählen. Das ist wirklich dumm. Aber das ist ja auch die Frage.
Wieso schneidest du das raus?
Das ist ja auch die Frage. Habt ihr was wirklich Dummes gemacht? Das Problem ist, wir waren zu viert. Die ersten drei sind alle rübergekommen und ich hing in der Leitplanke fest, weil da Verkehr kam. So. Und hab mich in die Leitplanke.
Komisch bei einer Autobahn.
Ja, echt? Wer kann denn damit rechnen?
Ah, Leute, ich habe so
verkehrsberuhigter Bereich.
Ich habe so viel Scheiße gebaut früher.
Wenn es wenigstens einen Namen hätte, wo man daraus folgern könnte, dass da irgendwelche Autos drauf fahren oder so. Aber so, das kann ja keiner ahnen.
Ich bereue es zutiefst. Das ist auch so eine Geschichte, die habe ich meinen Eltern viele meinen Eltern erzählt, aber diese Geschichte habe ich bis heute nie meinen Eltern erzählt.
Wann warst du da?
17 oder so? 16? 17? Irgendwie.
Für 17 ist das schon ziemlich. Ja. Ich bin betrunken im Rheinschwimmen gegangen, das war auch dumm.
Ja, Strömung ist heftig.
Das hast du, glaube ich, aber schon mal erzählt.
Mhm. Ich weiß, dass ich das schon erzählt habe.
Auch sehr gefährlich.
Das Schlimmste, was ich je gemacht habe.
Das ist auch sehr, aber ich habe auch schon erzählt, was das, ich glaube, das
wir reden jetzt nur lebensgefährlich dumme Sachen.
Diese Graffiti-Aktion, von der ich auch schon mal erzählt habe. Aber ansonsten dumm, wo ich wusste, dass es dumm ist. Ich glaube, am ehesten sowas, vielleicht was probiert zu essen oder zu trinken, wo andere schon gesagt haben, boah, das ist mega eklig, und dann hat man es aber, wollte man es selber wissen oder so.
Oh aber Gott, dann kannst du doch bei jemandem anfragen, wenn es um scharfe Sachen geht. Das ist wirklich scharf. Ja. Oh ja, ich probiere das auf jeden Fall. Tu mir noch was von dem Chili-Pulver drauf.
Schwierige Frage. Mir fällt gerade auch nichts ein, das Dümmste, das ihr bisher gemacht habt, im Bewusstsein, dass es dumm war. Gute Frage, Tessador, aber ich kann auch nicht mit irgendwas dienen da gerade. Weiß ich gerade nicht.
Obwohl doch, ich habe mal extra in eine Steckdose gepackt noch, das weiß ich. Habe ich gerade.
Hast du einen Todeswunsch, Jochen?
Das mit der Autobahn war wirklich noch nicht das Dümmste, was du gemacht hast, glaube ich.
Ja, also
also mit Absicht in eine Steckdose packen ist schon.
Es war eine offene Steckdose und ich habe gedacht, okay, du willst ja zumindest mal den Schmerz spüren, wie weh das tut. So schlimm kann das ja nicht sein. Man zuckt ja sofort zurück. Ich bin doch wirklich sofort zurückgezuckt. Und die Sicherung ist auch sofort raus. Aber ich habe es auch nur einmal gemacht.
Zum Glück hatte das keine langfristigen Schäden, gell?
Ja, Mann, ich bin halt ehrlich und beantworte die Fragen. Okay.
Ja.
Was haben wir denn noch hier? habt ihr noch nie eine Steckdose gepackt?
Nein.
Okay.
Hast du noch nie einen Mixer gepackt, während der läuft? Ich wollte nur mal wissen, wie es sich anfühlt.
Weh. Das sollte man auch nicht machen.
Nee.
Karl Lutzmeier fragt, wie wichtig findet ihr es, in einer Partnerschaft auch mal Freiraum zu haben und nicht ständig aufeinander zu hängen? Gerade in Corona-Zeiten. Habt ihr Tipps, wie man solche Themen am besten anspricht?
Kommt auf den Partner an, ne? Kommt auf deine Frau an.
Aber ich meine, jetzt mal unabhängig von Corona-Zeiten oder nicht, finde ich, also ich persönlich ist auf jeden Fall wichtig, Freiraum in der Partnerschaft zu haben, ist eigentlich selbstverständlich. Also, ja. Der Umkehrschluss wäre ja, dass ich in einer Partnerschaft keinen Freiraum mehr hätte. Und das finde ich eher komisch. Also die Frage ist ja eher, warum sollte man das, also wie wichtig findet ihr es? Also ja, ich finde das sehr wichtig. Und habt ihr Tipps, wie man solche Themen am besten anspricht? Also solltest du, Karl Lutzmeier, in deiner Beziehung nicht genug Freiräume haben, dann bin ich der Meinung, dass du das auf jeden Fall ansprechen solltest. Und zwar einfach auch ganz offen und ehrlich und sagen solltest, dass du gerne mehr Freiräume hättest. Was das jetzt auch immer bedeutet, weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, wenn man das vermisst, dann wird das wird der Frust immer größer mit der Zeit. Und dann frisst man das in sich rein und das ist in der Regel nicht gut für eine Beziehung. Das ist mein weiser Ratschlag.
Das ist aber so ein richtig schöner, zum Ausklang dieses Podcasts, also schöner geht's ja gar nicht mehr. Du hast so recht. Es hängt tatsächlich auch immer von der Frau ab. Vielleicht traut er sich das gerade gar nicht, weil er weiß, was dann bei ihr kommt.
Moment, und
dann,
wissen wir, dass es eine Frau ist?
Ja, okay, das stimmt. Aber die Chance wahrscheinlich ist hoch, dass es eigentlich ist.
Gut, statistisch ist es höher, aber...
Statistisch ist es höher, deshalb...
Ich weiß auch es immer. Halt nicht. Also ich weiß halt nicht, ob das wirklich immer so funktioniert, weil die Frage, wie sie gestellt wurde, die war ja schon so vorsichtig, als dass er glaubt, dass es schon ein Problem sein könne, das anzusprechen, ne?
Mhm.
Das lese oder höre ich da zumindest raus, ne, wenn es darum geht, habt ihr einen Tipp, wie man das mal ansprechen könnte? Und dann bin ich mir halt nicht so sicher, ob das so leicht funktioniert, dass man sagt, gut... Ich finde, wir sollten mal ein bisschen Zeit ohne den jeweils anderen verbringen, ob das dann nicht direkt in die Kerbe schlägt, die das eigentliche Problem ist.
Ich habe da einen Tipp. Wenn es dir zu doof ist, nach deinem eigenen Freiraum zu fragen, ne, mach es einfach umgekehrt. Sagst, du möchtest jetzt mal ein bisschen Freiraum haben und wir sehen uns in 3 Tagen wieder. Irgendwie so einfach.
Hä? Moment, das habe ich nicht verstanden.
Dem Partner sagen, du nimmst dir jetzt mal ein bisschen Freiraum. Es scheint doch
irgendwas. Das finde ich richtig schlimm.
Es scheint doch in der Beziehung irgendwas zu haken.
Nur weil du zu feige bist, es anzusprechen, projizierst du es auf deinen Partner und sagst ihm, er soll die Entscheidung treffen. Das finde ich völlig falsch. Tut mir leid, das sehe ich gar nicht so. Wenn du dich unwohl fühlst, weil du nicht genug Freiraum hast in deiner Beziehung, dann sprich's gefälligst an. Und wenn das deine Beziehung nicht aushält,
war nicht so gemein.
Dann ist es auch geil, ist vorbei.
Das war nicht so gemeint, Eddie. Das ist schlimm, dass es so rüberkam. Ich glaube, wenn man Probleme damit hat, mit dem Partner zu reden, dann stimmt irgendwo was nicht. Irgendwas stimmt doch da nicht. Versteht ihr, was ich meine?
Ja,
aber weiß ich nicht, ob man das so pauschal sagen kann.
Ist das universell gültig?
Nee,
weiß es kann doch gut sein, dass du einfach nur Schwierigkeiten hast, ein bestimmtes Thema anzusprechen und dass dieser Stein einmal losgetreten werden muss.
Aber es muss passieren, meiner Meinung nach. Wie lange
die zusammen sind.
Ja. Ist egal. Du musst gewisse Sachen ansprechen, weil du sonst dran kaputt gehst, weil dich das auffrisst, weil dich das die ganze Zeit abfacken wird, du wirst passiv-aggressiv, du wirst irgendwann Vorwürfe machen und dein Partner weiß überhaupt nicht, wo plötzlich diese Vorwürfe herkommen, weil du das schon seit Jahren in dich reingefressen hast. Deine Partnerin kommt rein und sagt so, gucken wir heute Abend was? Mann, warum muss ich immer mit dir was gucken, ey? Plötzlich schreist du sie an und sie steht da mit Popcorn in der Hand und will einfach nur einen Film mit dir gucken, weiß überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Ist nicht gut. Sag von Anfang an, Schatz, wir sind jetzt so und so viele Jahre zusammen, ich liebe dich, ich will immer bei dir sein, wir sind perfekt füreinander, aber ich brauche verdammt nochmal auch 3-4 Stunden am Tag, wo ich dich nicht sehe, wo ich alleine sein kann, wo ich irgendwas machen kann, wo du nicht dabei bist. So, das muss eine Partnerschaft aushalten, meiner Meinung nach. So.
Ein schönes Schlusswort.
Wort zum Sonntag.
Liebe Freunde.
Oder? Ist also,
ich ja, meine, da bin ich auch bei dir. Das
soll nicht geholfen, glaube ich, ne?
Bitte?
Was?
Ich glaube, das haben wir irgendwie gar nicht geholfen, oder?
Doch.
Haben wir?
Ich finde das sehr hilfreich.
Ich finde das hilfreich, ja. Ja,
wir haben gerade 3 unterschiedliche Meinungen. Etienne sagt, sprich es direkt an, sonst gibt es Probleme. Ich sage, das direkt ansprechen alleine kann ja schon das größere Problem sein, als erstmal nicht darüber zu sprechen, wenn man noch nicht genau weiß, wie man es anstellt. Ne, weil man mit dem es ansprechen, wenn man es ungeschickt genug macht, mehr Scherben anrichtet und auf mehr Füße tritt. Also wenn man sich erstmal überlegt, wie man das strategisch macht, und Jochen hatte zumindest zwischendurch, ich glaube, davon ist er jetzt nicht mehr überzeugt, die Variante, probier es doch einfach dem anderen als seine Idee zu verkaufen. Ja. Wir haben jetzt 3 Varianten, eigentlich alle 3 Extreme, was heißt Extreme? 2 Extreme und die Mitte dazwischen als Empfehlung gehabt.
Und der genau, und das ist Tipp doch der perfekte.
Hör nicht auf uns.
Genau. Wie doof kann man eigentlich sein, in Sache solchen ernste Fragen an uns zu stellen? Hast du gehört, wie wir eben gerade darüber geredet haben, wie
wir
man Spinne
Mathe
umbringen am besten?
Wir können keine
Also Kalutzmeier, auf jeden Fall
Mathe
alles Gute. Ich muss jetzt auch Schluss machen, weil meine Frau will jetzt noch mit uns Serie gucken.
Sag doch einfach, dass du ein bisschen mehr Freiraum brauchst mit uns.
Ich brauche mehr Freiraum.
Vielen Dank für die Unterstützung, so. Müssen wir noch sagen. Das war großartig. Ja, auch die viele positive Resonanz zu dem Form-Podcast. Das fanden wir richtig gut, glaube ich, das spreche ich für uns alle. Ne?
Ja, leider, wir haben es ja schon erklärt, aus Gründen der Produktion, dass wir das jetzt schon vorgezogen haben, die Produktion, weil Georg auch am Umziehen ist. Können wir euch noch nicht sagen, unter welcher URL und so weiter ihr jetzt vorn bekommt, aber wir werden es auf dem Patreon und auf dem Twitter-Account natürlich bekannt geben, falls ihr das noch nicht kennt und Interesse habt an Verbrechen ohne richtigen Namen.
Genau.
Gehut. Ja?
Tschüss.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. Ha ha ha!